Warte, jetzt machen wir erstmal Pause, aha, damit Theresa anteasern kann und dann geht's los.
Okay, machen wir mal 5 Sekunden Pause oder 10 noch besser. Alle still sein.
Ich liebe das immer, dass du immer schon mit dem Ohr des Cutters hörst. Wollte ich nur sagen.
Alle herzlich willkommen mittlerweile zu unserer 5. Podcast-Folge zum DGS-Kongress 2020. Wir sind mittlerweile in der 2. Woche, der Dienstag ist vorbei und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin auf jeden Fall erschöpft und ich weiß gar nicht, das Wochenende war für mich gar nicht so erholsam. Aber ich will euch erstmal mit einem Hallo begrüßen. Wie geht's euch? Ja, okay. Ist, wir sind dabei.
Das ist ungefähr so, wie wenn jemand schreibt. Also, Sie können gerne Fragen in den Chat schreiben.
Bitte Studierende.
Liebe Studenten, sagt. Genau, kann sich doch mal bitte irgendwie ein prekär Beschäftigter, sozusagen Benachteiligter bitte im Chat melden und sagen, was er so nicht verstanden hat.
Wir sind und warum Weber einfach nicht mehr interessant ist. Herrlich. Ja,
aber da kommen wir später vielleicht noch drauf. Ich fand auch, dass es anstrengend war. Irgendwie fühle ich mich nicht wie Dienstag, sondern eher wie in einem Donnerstag in einer doppelt so langen Woche. Ich glaube, das geht auch vielen so. Ich habe auch, muss ich sagen, heute früh das allererste Mal, dass ich keine Session mehr angehört habe, weil ich dachte, ich muss irgendwo draußen, habe ich ein Frühstück in einem Café genommen und so. Und dann habe ich gedacht, eigentlich, es ist schon eine große, also muss man auch sagen, ne, überspitzt, es ist schon eine große Anmaßung, dass so ein Kongress über 2 Wochen geht und man eigentlich quasi 2 Wochen so seiner Arbeitszeit, darüber haben wir auch schon mal geredet, ne? Ist das eigentlich Arbeit oder nicht? Irgendwie hat der DGS-Kongress schon das Privileg, dass man eine ganze Woche da drin macht und dann ist es so ein bisschen wie ein untäglich grüßt das Murmeltier. Wir sitzen halt wieder da und wir kommen einfach nicht aus der Digitalschleife raus. Ich weiß nicht, wessen Liebe wir gewinnen müssen, damit das aufhört. Die von Dirk Kessler?
Ich hätte da einen anderen Namen für dich, Paul. Da kommst du dann vielleicht in den nächsten 10 Jahren nicht mehr raus.
Oh, oh nein, bitte nicht.
Schön.
Ja, gut, ja, habt ihr denn noch fleißig gearbeitet am Wochenende an euren anderen Aufträgen, Aufgaben, Projektanträgen, Papers, Promotionsarbeiten, Habilitationsschriften und so weiter? Sind sie schon fertig geworden?
Ja, das ist genau der Haken an der Geschichte. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ich habe am Wochenende an einem Textstück gearbeitet, weil man tatsächlich im Kongressgeschehen nicht dazu kommt, auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, man arbeitet ja gar nicht so recht sozusagen. Also man weiß gar nicht, was Paul gerade meinte, ist es genau, fühlt man sich jetzt zufrieden, dass man da die Woche über im Kongress involviert war, und dann lief es aber doch darauf hinaus, dass ich auch am Wochenende arbeiten musste. Und insofern werde ich mir auf jeden Fall morgen auch einen freien Tag gönnen. Und das ist eine richtige Überwindung zu sagen, so, ich bleibe morgen auf jeden Fall ganz draußen. Und es ist so schräg, dass man dabei so ein diffuses, schlechtes Gewissen hat und man aber genauso weiß, es bringt auch nichts, da jetzt wie ein Zombie drin zu sitzen und dann am Ende weder das eine, weder Erholung noch Großinhalt mitnehmen zu können.
Nein, ich habe den Eindruck, dass jetzt auch vermehrt in der 2. Woche die Teilpartizipation irgendwie akzeptabler wird. Also dass man hat sich jetzt auch so ein bisschen an die technischen Möglichkeiten gewöhnt und jetzt so das mit einem Ohr mal noch in einem Zoom mithören und mit dem anderen Auge irgendwie an einem Text noch mal drüber fliegen. Was natürlich beides dann nur so halb funktioniert, das ist der Nachteil bei der Sache. Aber man will ja noch ein bisschen mitkriegen, was da ist. Vielleicht ist ja was Spannendes, was man noch unbedingt hören will. Oft ja dann auch nicht. aber man schafft die anderen Sachen dann irgendwie auch nicht. Und man hat zwar irgendwie das Gefühl, was getan zu haben, aber irgendwie hat da doch keins von beiden so richtig geschafft. Das ist dann so ein bisschen blöd. Wahrscheinlich sollte man sich entscheiden.
Aber es ist ja auch schon beachtlich, was so innerhalb von einer Woche alles liegen bleibt. Also das kommt ja zurück wie ein Boomerang. Das ist ja echt nicht zu unterschätzen. Wobei ich jetzt diese Woche festgestellt habe, so mit dem Start jetzt irgendwie auch am Montag, ich glaube, intuitiv bin ich einfach selektiver jetzt vorgegangen. Also und habe mir dann teilweise vielleicht eine Session nicht mehr komplett angeschaut, sondern quasi nach 2 Vorträgen dann Schluss gemacht, damit ich halt irgendwie noch in der Lage war, den Rest des Tages oder auch vielleicht den Rest des Vormittags irgendwie noch frei zu gestalten. Aber diese Zeitschleife von der Paul vorhin gesprochen hat, ich sehne es so ein bisschen doch herbei, dass das dann auch der Donnerstag irgendwie kommt, was ja nicht heißen soll, dass ich dann mich darauf freuen will, dass diese Art von Podcast nicht mehr stattfindet. Das ist sicherlich nicht der Fall. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal antriggern, ne? Aber darüber können wir
bei der Zeit auch nochmal sprechen. Du meinst doch jetzt nicht, dass du jetzt hier raus bist, ne? Also es könnte ja auch noch irgendwie zwei geben, danach noch irgendwie anders weiterzumachen.
Gut,
das können wir ein verschiedenes Thema.
Wollte gerade sagen, es müssen ja auch nicht sozusagen 4 Folgen in einer Woche sein, ne? Das ist vielleicht auch. Aber ich meine, das macht ja auch Spaß. Also ansonsten, ich habe übers Wochenende natürlich nichts anderes geschafft, weil, hatte ich ja schon gesagt, ich im Vortrag gesessen habe und ich hatte ja Montag Vortrag in der Session und dann eben auch noch sozusagen eine Moderation einer eigenen Ad-Hoc-Gruppe. Das hat dann nochmal viel Aufregung sozusagen gekostet. Ne? Und viel, irgendwie ist dann doch ein Vortrag auf dem DGS, weiß ich nicht, ist für einen immer noch mal ein bisschen anders behaftet als ein Vortrag irgendwo anders. Ne? Ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr darum, wer da ist. Das ist natürlich auch manchmal spannend, wer da ist. Aber es ist irgendwie so dieses, es ist nochmal so vom Feeling her was anderes. Es hat schon irgendwie eine kleine Aura oder so, ne? DGS-Kongress. Irgendwie ist es dann doch noch für einen so der Vortrag, der irgendwie dann doch noch mehr zählt. Also auch viel mehr als die internationalen Tagungen, weil da trägst du halt vor und mein Gott, wenn du halt blöd bist, dann haben die dich auch morgen schon wieder vergessen. Ne? Hier siehst du dann irgendwie dieselben Pappnasen und die merken sich irgendwie deine Hackfresse und sagen sich, ja, da ist er wieder und erzählt wieder den Müll oder sowas. Das ist, da baut man ja so ein bisschen am Haufen.
Um es nicht weit, aber ja, also die Frage ist hast du aber jetzt den, wie ist denn der große Unterschied? Also gibt es einen Unterschied bei der Aufregung vor dem Co-Präsenten oder dem Digitalen? Also hast du jetzt schon mehr Spicker oder so im Hintergrund, wo es dann doch irgendwie mehr Wohnzimmer, gemütlich Atmosphäre war? Oder meinst du, die Aufregung ist die gleiche?
Also ich finde, die Aufregung ist die gleiche. Also zum einen irgendwie, wobei ich bin aufgeregt immer, wenn ich eine Frage stelle, weil man dann manchmal denkt, Gott, habe ich das falsch verstanden oder so? Wenn man es selber erzählt, ne? Man kann ja irgendwie so seine eigene, ich sag mal, die eigene Position verteidigen können, das sollte irgendwann auch klappen, ne? Dass man auch ahnt, aus welchen Ecken kommen Fragen, was sind Lücken, ne? So manche lässt man mit Absicht Folien aus, damit man dann sagen kann, ich habe da was vorbereitet, wenn die Leute sozusagen in die Diskussionsfalle laufen. Aber wenn man selber eine Frage stellt, finde ich das immer viel schlimmer, weil man dann so bei einer Frage sozusagen ja auch das Verständnis des Gehörten irgendwie zeigen muss, ne? Und dann manchmal noch viel mehr die Frage ist, um Gottes Willen, habe ich es einfach noch nicht mitbekommen, ne? Und das ist immer eine viel größere Sorge.
Ich finde es so, dass ich finde es auch lustig, dass wenn man bei einer Frage, da habe ich immer so, wenn man mal einen halben Vortrag verpasst hat oder den Anfang oder so, denkt man, wahrscheinlich war genau in diesen 5 Minuten, in denen ich nicht eingeschaltet war, da wurde genau das gesagt. Das ist auch mal so eine Respektsgeschichte.
So, also interessant ist ja, dass die Aufregung für die Vorträge, ich meine, die könnte ich mir da ganz einfach rausnehmen. Also es gibt ja zwei verschiedene Formen der Aufregung. Einmal die Aufregung, so kriege ich meinen Vortrag ordentlich rüber. Und die andere Aufregung ist, naja, zerpflückt irgendwie jemand meine Inhalte. Und es wurde ja eigentlich sehr wenig genutzt, dass Leute einfach voraufgenommene Vorträge eingespielt hätten, was ja eigentlich überhaupt gar kein Problem gewesen wäre. Was ja sich nach allen Kommentaren, die ich gelesen habe, eigentlich das ganz gutes Format auch erwiesen hat. Damit kann man das alles ja ein bisschen entzerren und dann bleibt eigentlich nur die zweite Aufregung. Und da hängt es dann wieder mit dem Punkt, den auch Theresa jetzt gerade angesprochen hat, mit dem Fragestellen eigentlich viel mehr. Was ich bei dem Kongress ja dann prinzipiell ja eigentlich das viel schwierigere finde, weil wenn man dann irgendeine Frage stellt und sich überlegt so, oh, wird die jetzt fehlverstanden, kriege ich die jetzt in den 3 Sätzen, die ich jetzt habe, wenn man sich dann kurz halten will, kriege ich die dann da so rüber, dass ich richtig verstanden werde oder klingt die dann so, als hätte ich es einfach nicht verstanden, obwohl ich eigentlich da nur noch einen Aspekt eröffnen wollte und so weiter und so fort. Also da man ja dann eben auch mit Namen ausgewiesen ist und so weiter, ist das Fragestellen ja viel größere Hassart sozusagen.
Wobei ich das Gefühl habe, dass es im Vergleich zu Kongressen, also ich frage mich, ob das digitale Format oder vielleicht genau, wenn man seine Kamera anhat oder sowas, stärker dazu führt, dass man dann doch eine Frage stellt, wenn man so das Gefühl hat, so, na, jetzt bin ich halt irgendwie da. Es dauert zwar immer ein bisschen vom Anlauf, aber was es bei manchen Kongressen sonst gab, es ist nie, dass irgendwie dann doch gar keiner eine Frage hat, ne? Und irgendwie entwickeln sich dann doch spannende Diskussionen. Ich kann sagen, mein schlimmstes Erlebnis hatte ich quasi bei meinem ersten und einzigen Plenumsvortrag mal vor, weiß ich nicht, das waren dann irgendwie so 500 Leute in so einem Hörsaal und wir waren fertig und es hatte nicht einer eine Frage. Das Das ist die Hölle. Dagegen ist sozusagen vor so einem Bildschirm sitzen und ein bisschen warten, bis da einer irgendwas macht, sozusagen noch harmlos. So, so viel vielleicht zu den Ängsten.
War das schlimmer als, ich nenne das jetzt mal, anonymisiere das mal, als von einer bestimmten Person bei einer kleinen Tagung zerpflückt zu werden?
Das sind unterschiedliche Qualitäten. Das Schweigen der Menge versus sozusagen den Anschiss des einen, das möchte ich qualitativ beides nicht missen. Das sind die schönen Erfahrungen. Das Gute ist, einer meiner Chefs, ne, der hat mal gesagt, man muss mal durch so ein Tal gegangen sein, so einen richtig miesen Vortrag zu machen, weil danach scheut einen nichts mehr. Ne? Also wenn dich 500 Leute und nicht die dämlichsten anschweigen, danach wird's, ne? Noch schlimmer war, dass meine Eltern da waren.
Kann nur besser werden.
Oh. Der einzige Vortrag, den meine Mutter je gesehen hat von mir. Und es auch noch sozusagen am Anfang des Vortrags ausgewiesen wurde da müssen wir nicht weitergehen. Das war sozusagen, es ist ungefähr so, wie man träumt, dass man nackt ist, bloß es ist real so. Genau. Den anderen schlechtesten Vortrag, den ich mal gehalten habe.
Kommen wir vielleicht heute noch.
Da kommen wir noch dazu. Den anderen schlechtesten Vortrag, den ich gehalten habe, das war nämlich genau sowas. Das war dann so eine Vorlesung vor ungefähr 1000 Leuten im Audimax und wir haben am Abend davor sozusagen ein bisschen zu viel gebechert. Und ich habe noch gedacht, ich muss unbedingt ein neues Thema machen. Und ich war einfach nach einer Dreiviertelstunde fertig und ich wusste echt nicht mehr. Und du kannst ja nicht nach einer Dreiviertelstunde 1000 Studierenden sagen, gehen Sie nach Hause, ich warte, gehen Sie einfach. Und der Punkt ist, vielleicht war das mit Absicht, vielleicht war das von meinem Chef mit Absicht so geplant, aber wenn man sowas durch hat, da gibt es nichts, was einen schrecken kann. So. Selbst wenn einer sagt, es ist total unmethodisch, es ist doof oder sonst was.
Auf die Gefahr hin, den schönen Flow jetzt hier zu unterbrechen, aber falls wir mit dem Gedanken spielen, unser Podcast-Dingsbums weiterzumachen, dann brauchen wir Themen und ein ganz wunderbares Thema sind Ängste in einem soziologisch-wissenschaftlichen Kontext, Tagung und Co. Ich hätte so Lust, darüber noch lang und breit zu diskutieren. Ich glaube, da würden sich einige Anekdoten ausbuddeln lassen, die es sehr wert wären, sie mal anzuhören. Aber zu deinen Anekdoten, Paul, das klingt nach ganz wunderbaren Erste-Welt-Problemen, weil du redest davon, dass du einen großen Audimax vor dir hattest mit 1000 Studierenden. Und das heißt, du hattest vorher noch einen zauberhaften Abend, dass du da verkatert auftreten durftest. So. Klingt eigentlich so, als ob das genau die Perle ist, die man erreichen sollte in seiner Karriere.
Erzählfähige Erlebnisse zu schaffen. Wobei
ja,
übrigens.
Darum muss man sich erinnern, ja.
Nein, um ein bisschen auf das, was man gesehen hat, hinzukommen. Ne? Ich habe mich ja sehr auf Bäcker gefreut, habe ich ja öfter angeführt, so. Sozusagen, da war ich ja auch zumindest dankbar, dass sozusagen irgendwie Rainer Keller sozusagen das Kreuz trägt, sozusagen, ne, von Becker dann zu hören zu kriegen, er hätte mal üben sollen, weil die Verbindung ein bisschen mies war. Einer musste
ein
das
Headset
Kreuz
verwendet?
Tragen.
Hat er ein Headset verwendet?
Hat er, aber das war nicht...
Halt also, auch nicht bei einer,
das war aber, ich muss sagen, Keller hat das sehr, sehr cool gemacht. Also ich fand seine gelassene Art die ganze Zeit, man hat nicht mitgekriegt, ob es vielleicht ein bisschen frecher, provozierender war oder ob es einfach nur um eine gelassene Antwort auf eine Fragestellung ging. Und interessant war, mit dem Headset hat super funktioniert, aber wir hatten das erste Mal, dass ich eine mitgekriegt habe, eine waschechte Rückkopplung, die war toll. Internetverbindungsprobleme. Also Pleiten, Pech und Pannen sind auf dieser Session fast komplett da gewesen. Also alles, so das ganze Potpourri war vorhanden.
Ja, was ich sehr spannend dran fand, ist gerade vor dem Hintergrund quasi der Weber-Veranstaltung heute, dass eigentlich das Gefühl habe, über beide Veranstaltungen hinweg ging es so ein bisschen um Probleme der Übersetzbarkeit zwischen dem Deutschen und dem Englischen. Also ich hatte so das Gefühl, dass mir sozusagen was ich finde, was sehr schön rauskam, war irgendwie so dieses, Becker ist halt so ein pragmatischer empirischer Forscher, ne? Den interessiert so ein Hickhack, der in deutschen Debatten stattfindet zwischen irgendwie, ob jetzt Latour mit der Chicago School zusammengeht, das ist ihm Wumpe, so, ne? Nämlich alles, was geht, so. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil so ein bisschen immer so ganz oft kam kam, hatte man so das Gefühl, er versteht eigentlich die Fragen sozusagen, die ihm da so die deutschen Akademiker und Akademikerinnen geben, irgendwie so nicht. Ne? Es war immer so, das fand ich eigentlich auch ganz schön, so ein bisschen diese Missverständnisse, zumal, das hatte ich auch mal. Siehst du, da kann ich auch endlich, ich habe auch mal, nee, ich hatte Dirk Becker auch mal, nee, nicht Dirk Becker, ja, Howard Becker, Howard Becker auch mal gemailt mit einer Frage, weil ich irgendwann so dachte, irgendwo für einen Text schwirrte mir so eine Frage rum und dann dachte ich so, mein Gott, ich meine, das ist halt einer, der noch lebt, ne? Den kann man ja irgendwie mal fragen. Hier so ein bisschen dieses Konzept des Nosing Around. Und de facto war die Antwort auch so nach dem Motto, ich verstehe eigentlich nicht, was Sie von mir wollen. Lesen Sie doch mal eine Ethnografie und gehen Sie raus, ne? So ein bisschen wie so, mach's halt, ne? So, wirf dich nicht mit so Fragen ab. Und das fand ich, kam heute sozusagen auch so ein bisschen raus, ne, wo dann, ich meine, das ist ja das, was wir alle besucht haben, sozusagen die Weber-Veranstaltung, wo so ein bisschen manchmal so die Message war, die doofen Amerikaner wollen einfach nicht die deutschen Leute lesen und dann verstehen sie noch nicht mal. Und das ist doch fürchterlich. Und da fand ich eigentlich, kommt mir erst jetzt, da hilft der Podcast als Reflexionsebene. Das war eigentlich in beiden Veranstaltungen sozusagen ein Thema. Und das fand ich jetzt im Nachhinein, denke ich, das macht sie für mich nochmal interessanter.
Nur zu Becker eine kleine Randanekdote, die was in eine andere Richtung geht. Ich fand das so, da war ich schwer beeindruckt, dass ich vor damals in London war, das ist auch schon ein paar Jahre her, dass dann irgendjemand von den Londonern meinte, so, ach, das Thema, das passt doch irgendwie zu Becker. Ich glaube, es ging gar nicht, meinte ich mal so irgendwas, setz dich doch mal in den Eurostar, fahr nach Paris und triff den auf einen Kaffee. Der ist nett und der macht das.
Ich weiß, wer es ist, René.
Aber bist du gefahren?
Also ich weiß nicht, genau diese Empfehlung habe ich auch letztens bekommen. Das war, als wir in London die Videografie-Leute besucht haben. Und Christian Heath ist derjenige, der sagt so, hier, Howard Becker ist mindestens einmal im Jahr in Frankreich, geh mal hin. Aber genau die gleiche Empfehlung habe ich auch bekommen. Aber René, hast du es gemacht? Warst du in Frankreich und hast Howard Becker besucht?
Nee, hat bei mir thematisch nicht so gut gepasst. Ich glaube, es war eine Empfehlung für irgendjemand anderen, den ich kannte oder so. Irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war.
Aha, verstehe. Also. Aber heute war in San Francisco. Oder nee, gestern war es. Gestern.
Na gut, vielleicht hat das mit Corona zu tun oder so. Also soweit ich weiß, irgendwo steht das auch auf seiner, er hat eine ziemlich coole Website, da steht das ja auch irgendwie sogar, dass er, glaube ich, immer im Winter oder sowas über in Paris ist oder sowas, 3 Monate.
Ach so.
Irgendwie so.
Dann lass uns über Weber quatschen, die Weber-Veranstaltung. Dabei was auffällig war, also ich fand, das hat Sascha Busancic hat das unter einem der Podcast-Folgen geschrieben. Ich weiß nicht, ob das ein Zitat aus unserer Folge war oder ob er das nochmal erfunden hat, dass sich genug Leute auf dem Altar der Öffentlichkeit opfern müssen. Also so ungefähr Pi mal Daumen. Und Paul und ich haben das halt tapfer getan, Ajit auch, aber denn Ajit sprang dann irgendwann ab und es war eine sehr interessante Erfahrung, dass unter, weiß ich, 180 Teilnehmenden ungefähr sich nicht mal 25 Leute finden ließen, die öffentlich sich per Video zeigen und man dann da wirklich da sitzt und denkt so, gehört das zu dieser Kultur dazu, dass wir jetzt auch abschalten? Das hat niemand explizit gesagt, niemand hat uns angeschrieben so, hey Leute, verschwindet von der Videofläche, aber es fühlte sich wirklich wie ein Krisenexperiment an, das auszusitzen und brav öffentlich sichtbare Präsenz zu zeigen.
Aber ich muss sagen, heute, das war ja auch in Sachen dessen, was einem da auf den Kacheln geboten wurde, war ja auch ein wahres Highlight.
Also, dass wir das noch erleben dürfen in der zweiten Woche, ja?
Herr D. wurde getappt.
Ja, aber Herr D. hat heute auch ordentlich performt.
Ja.
Also vor allem, also irgendwann ist er ja auferstanden, kann man, glaube ich, schon fast sozusagen theologisch so rahmen. Das, ja, aber wurde ja noch von Herrn B., ne? So, also ich meine, wir können ja sagen.
Der hätte sich auf jeden Fall mehr zeigen können.
Viel Platz für Fantasie blieb da nicht. Aber noch genug, um es interessant zu machen. Ich meine, aber zumindest war er oberkörperfrei, würde ich. Also, das ist auch, da können wir uns einig sein. Ja,
oder es war ein sehr oberkörperfarbenes Hemd, aber das glaube ich jetzt auch nicht.
Aber wer trägt ein schulterfreies Top In dem Alter. Das. Aber gut, und irgendwann kam auch noch so ein bisschen so ein schöner Sonnenschatten-Effekt dazu. Der war eigentlich auch sehr, sehr cool. Und ich meine, ansonsten muss man auch sagen, Dirk Kesslers Bücherregal, was ja so ein bisschen so frei hängt. Ich meine, damit hat er ja den Bücherregal-Award, den inoffiziellen, finde ich, schon mal echt eingesackt. Ne? Das wird nur von Hans-Georg Söffners Klappspaten getoppt, wo ich mich
das wirklich... Das war heute ein wahres Feuerwerk der Inszenierung. Ja.
Also aber war das zu sehen?
Ich möchte wissen, was soll der Spaten? Was ist es... Was bedeutet es? Sind Sie bereit?
Ist der Spaten vielleicht das Bergler-Luckmannsche Messer in der Wand?
Ja, oder der Klassiker, der begraben wird, sozusagen?
Aber da müsst ihr die Dumme wieder aufklären. Wo war der Klappspaten? Ich habe keinen Klappspaten gesehen. Oder wie tauchte der Klappspaten auf?
Spatenförmiges Etwas hinter dem Kopf von Hans-Georg Söffner zu sehen. Da bin ich sehr überzeugt.
War das auf dem Bild oder wo war das? War das auf dem Bild?
Nein, es war kein Bild. Senepa in Piep. Es war kein Bild eines Spatens. Es war, glaube ich, wirklich eine Art Schaufelspitze. Oder ich meine, es ist irgendein Orden, den ich mir.
Einen Moment. Ich glaube, das sollte ich hinkriegen, dass ich euch ein Bild, das werden die Podcast-Hörer jetzt natürlich leider nicht und Hörerinnen leider nicht sehen können.
Aber ich habe tatsächlich immer noch angefangen oder mich dabei ertappt, wie ich angefangen habe. Ich meine, wir machen ja zurzeit auch überhaupt keine Fotos von dieser Tagung. Und die einzigen Bilder, die ich halt erzeuge, sind solche Screenshots tatsächlich. Ja, genau.
Wir sehen ihn.
So. Ja, er hat jetzt natürlich den Kopf vor dem Spatengriff, aber also hier, das ist,
ja. Ja, aber der Griff ist auch nicht lang. Also das ist sozusagen, das sind jetzt interpretative Herausforderungen. Vielleicht kann uns irgendjemand helfen. Vielleicht kennt irgendeiner sozusagen die Bedeutung da.
Und das ist dann die nächste Folge.
Schläger sein.
Artefaktanalyse am Beispiel des Klappspatens im Hintergrund von Georg Schäffners Online-Auftritt bei der Weber-Session.
Ja, das aber sehr umständlich. Das ist wirklich... Oh, da muss ich jetzt aber einhaken. Und zwar die Artefaktanalyse mit Bezug auf Söffner, die hat natürlich auch eine Geschichte. Und wenn man jetzt hier auf den Bildschirm ein bisschen nach rechts geschaut hat, dann sieht man hier ja auch den Manfred Prisching, der hier vor seiner Holzwand sitzt. Und ich habe mal einen grandiosen Vortrag zu Ehren, das war auch auf dem DGS-Kongress oder so aus einer Art, zu Ehren, oder was auf der Wissenssoziologie-Konferenz oder irgendwo zu Ehren von Hans-Georg Söffner gehört, wo er einen schönen Vortrag, Prisching hat ja einen sehr... Also macht immer sehr kurzweilige Vorträge und einen schönen Vortrag gehalten hat über das Einkauf, wie man mit Hans-Georg Söffner einen Sessel kauft. Und dann hat er beschrieben, ja, wie jetzt in die Hütte von Hans-Georg Söffner, die er wohl irgendwo hat, geht. Und dann muss da der alte Sessel raus und dann wird die Geschichte des alten Sessels und so weiter und so fort so ganz im phänomenologischen Sinne erläutert und was die Geschichte des Sessels ist und hat ihn dann reduziert und so. Und dann wurde überlegt, was für ein Sessel. Und das war dann so ein Designsessel, ich habe den Namen vergessen, der dann im Kuhfellmuster so potthässlich, der hat dann schön rekonstruiert. Also es war ein sehr, sehr schöner Vortrag. Und also da sehe ich eine schöne Parallele hier zum Klappspaten. Da das materiell, also soll noch mal einer den Wissenssoziologen unterstellen, sie hätten kein Verständnis von Materialität.
Ja, und der Clou ist, ich habe in der ersten Folge mir auch gewünscht, dass die Leute mit ihren Möglichkeiten im Hintergrund spielen und vielleicht tun sie es und wir checken es bloß nicht. Und wahrscheinlich haben die Herrschaften in dem Fall vielleicht so einen richtigen Running Gag laufen, den wir einfach nur nicht rallen.
Das wäre jetzt ein bisschen ganz schön viel digitale Kompetenz. Ich meine, wir können ja nochmal ein bisschen auf den Inhalt eingehen, wobei ich schon sagen muss, das ist sozusagen, was so diese Meta-Ebene angeht, wirklich das Highlight, ne? Dass das erst in Woche 2 rausgeholt wird, dass wie so eine Art Supergroup quasi der Kacheln sozusagen zusammenkommt. Und dafür finde ich es schon schade. Also es geht ja nicht darum, sich darüber jetzt lustig zu machen, ne? Aber ich finde es schon schade, dass es wirklich weniger Videos angibt und dass man dadurch, ich merke, wie bei mir irgendwie diese so eine Idee der Höflichkeitsnorm, dessen dann noch mit durchzuhalten. Das ist jetzt so ein Marathon, ne? Wir sind jetzt irgendwie, die Sprinter-Kids haben irgendwie aufgehört, die können nach Hause gehen, aber wir laufen halt noch und ich finde das irgendwie auch ein bisschen Support zu zeigen. Ich meine, klar, es haben auch Leute, ne, das ist auch eine spannende Perspektive. Das kam, glaube ich, in einem Tweet, so dieses, wenn man die Kamera anmacht, wäre es wie, als würde man sich auf die Bühne setzen. So würde ich das ja, halt genau. Nicht sehen, weil das Publikum muss ja, also ist zumindest in der Live-Veranstaltung irgendwie sichtbar. Und bei der Kachel ist halt eben auch immer diese Tatsache, ne? Ist er da, ist er nicht da, dahinter oder sie? Wobei ich auch spannend finde, diese Idee, was man beobachtet, ne, ist immer dieses One Screen, One Body. Und das finde ich auch eigentlich spannend, weil auf Tagungen, es gibt ja auch Soziologenpaare, es gibt auch Leute, die irgendwo zusammen sind. Und außer ganz selten, wenn Moderatoren irgendwie von irgendwo aus einem Bürogebäude streamen, sozusagen teilt sich das immer da drauf. Das müsste mal Tobias Boll oder so, wäre ja der Experte dafür. Aber das finde ich auch ganz spannend, weil wir haben uns auch bei unserer Ad-Hoc-Gruppe aber man kann nicht zu zweit davor sitzen. Also die anderen Personen sind immer nur, wie bei Howard S. Becker sozusagen, die Frau, die ihm das Ding angemacht hat. Oder manchmal sieht man so eine Katze oder ein Kind reinlaufen. Ne? Aber das sind quasi, sag ich mal, so Passanten, die oder so, ne, die so Zaunsgäste, die kurz vorbeikommen, aber es gibt irgendwie nicht so richtig dieses, da sitzen halt zwei davor und gucken sich halt zusammen an. Obwohl es ja zumindest dieses Public Screening ein Stück weit gibt. Also einige Institute haben das ja anscheinend gemacht.
Ah, gibt es tatsächlich. Wobei man sagen muss, dass es dabei auch ein paar technische Hürden gibt. Also wenn man einen Ton hat, dann muss man schauen, wer hat das Mikrofon, wenn es mehrere Mikrofone da sind, dann gibt es Rückkopplungen und so weiter. Das ist natürlich noch eine spannende Frage, also wann sich das mit dem Public Screening noch weiter ausbreitet. Aber ich hätte noch eine kleine Beobachtung zum Thema, jetzt nicht zur Individualisierung vor der Kachel, sondern oder durch die Kachel, sondern vielmehr mit den Hintergründen. Also wir sind jetzt die erste Woche, der Anfang der ersten, die erste Woche war so, da hat man es ernst genommen. Ja? Jetzt ist man vielleicht so ein bisschen in der Ermüdungsphase und denkt sich, oh, jetzt muss ich da nicht schon wieder zu sehen sein. Es gibt nur noch wenige, die das jetzt trotzdem noch durchhalten. Wir sehen, es lässt nach. Aber ganz ehrlich, ich verspüre so ein bisschen den Drang in mir, langsam damit zu spielen. Und ich erwische mich so mit den Gedanken so, jetzt mit kleinen lustigen Experimenten, vielleicht mal von unterwegs sich reinzuschalten. Einfach damit mal mich auf mein Fahrrad zu setzen und das Video tatsächlich anzumachen und einfach mal zu schauen, wie reagiert wird. Also jetzt kommt man, glaube ich, zu einer gewissen Lockerheit und Verspieltheit und das Spiel mit den Möglichkeiten, die man jetzt so, ich sag jetzt mal, die Play-Phase ist jetzt durch, man muss jetzt nicht mehr in seiner Rolle sein, sondern man kann jetzt das Game, man kann jetzt damit spielerisch umgehen und damit variieren.
Also, ja, aber das ist wieder die Frage, ne, dessen, ob man dann eigentlich die Leute, die das Involvement zeigen, ne, also ob das nicht die diskreditiert, so, haha, du guckst da extra, ich tue währenddessen, keine Ahnung, irgendwie das schöne Leben genießen, während du dich da vorsetzt, ne? Also das würde bei mir so, weiß ich nicht. Das würde keiner sagen, aber...
Eigentlich klingt das so nach einem Plädoyer, so wir könnten jetzt Stück für Stück kapieren, wie es funktioniert und eigentlich wollen wir jetzt noch eine dritte und vierte Woche DGS-Kongress digital. Was ich übrigens noch zu dem, was Paul gesagt hat, mit dem Public Screening irgendwie, auch zusammen vor einem Bildschirm sitzen, was ich dabei witzig finde... Ich finde die Idee schön, aber der Clou ist ja, dass wir gerade einen digitalen Kongress haben, um die Corona-assoziierten Probleme und so weiter vermindert werden sollen oder verhindert werden sollen. Und ich finde es jetzt interessant, gerade wenn sich zwei Leute gleichzeitig vom Screen zeigen, ob die nun wiederum damit dann nicht sagen, guck mal, wir passen nicht auf Corona auf. Und das finde ich auch interessant, dass dieses alleine vorm Rechner sitzen beweist, dass man Corona ernst nimmt sozusagen. Weißt du, ich habe fast ein bisschen Schiss, dass man vor der Kamera beweist, dass man die Sicherheitsmaßnahmen nicht adäquat einhält. Da würde jetzt dein Katzen-T-Shirt wieder gut passen. Aber da ist wieder diese Krux drin. Also vielleicht dürfen wir auch nicht vergessen, dass dieser digitale Kongress natürlich mit der Covid-19-Pandemie verbunden ist. Also zumindest das der Auslöser war, warum wir jetzt digital umgestiegen sind.
Ich möchte noch auf die technische Seite noch mal kurz kommen. Also ich habe das ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Ich verweise darauf, weil ich jetzt gerade auch noch kurz in der Mitgliederversammlung war und da wurde jetzt gerade drüber diskutiert, ob der nächste Kongress, also das wird dann nicht der nächste DGS-Kongress, sondern der Wiener Kongress, ob der dann so als Hybrid-Event stattfinden soll. Das heißt, es gibt zwar einen Live-Kongress, aber man kann sich dazuschalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch Experimente im Fachgebiet und so schon gemacht, beziehungsweise das dann auch vielleicht auch nicht, aber das war angedacht. Und ich bin da bin ich dann skeptisch. Also ich meine, das mag bei so Sachen wie einem Vortragsabend, wo man wirklich ein Plenum, ein Podium hat, wo da ein paar Fragen aus dem Chat kommen, ganz gut funktionieren. Aber es produziert halt eine systematische Asymmetrie. Also wenn du zwei Leute hast, die dann vor dem Bildschirm sitzen und dann untereinander tuscheln und die anderen hören es nicht mit oder sie stören dann die Online-Kommunikation und so weiter. Und der Verweis darauf ist, ein Freund von mir, mit dem ich mit zusammen studiert hat, Jonas, viele Grüße, der hat jetzt ein Startup, das beste Kartennavigations Startup, wenn man wandern gehen will oder so, Komoot.
Es gibt auch andere Startups.
Es gibt auch andere Startups, Falk und Zalando und so weiter. Nein, also, die sind irgendwann umgestiegen auf komplette Online-Kommunikation. Die haben halt, die machen ein komplett virtuelles Unternehmen. Also die haben halt gar keine Büroräume mehr. Und machen alles online. Es geht bei einer Programmierfirma. Und die haben halt relativ schnell rausgefunden, dass es, die sind da irgendwie auch Vorreiter und halten da Vorträge drüber und so weiter, dass es immer Probleme gibt, wenn du so ein asymmetrisches Publikum hast, wenn ein paar Leute online sind und ein paar sich live treffen, weil die halt zugeschaltet sind, sich immer systematisch ausgeschlossen fühlen. Ja, und das produziert dann längerfristig ganz massive Konflikte. Und deswegen haben die gesagt, wenn, entweder alle online oder alle offline, aber nicht irgendwie gemischt. Finde ich eine ganz interessante Beobachtung und vielleicht auch, was man für Konkurrenzen beachten sollte.
Finde ich sehr interessant, ist auch ein guter Punkt. Vielleicht können wir das sogar dafür nutzen, um dahin überzuleiten, diesen Kongress als digitalen Kongress Revue passieren zu lassen. Und was ich zu deiner Anmerkung wichtig finde, ist, glaube ich, dass man gucken muss, warum. Also ich glaube, es ergibt schon Sinn zu wissen, was der Zweck jeweils wäre. Und zum Beispiel, wenn du jetzt gerade sagst, dass diese Asymmetrie bei so Hybridveranstaltungen problematisch ist, wenn es darum geht, dass Leute, die eben Care-Tätigkeit haben, so wird es ja jetzt richtig genannt wahrscheinlich, sich dann einschalten können, wenn sie sonst gar nicht dabei sind, dann kann man diese Asymmetrie vielleicht in Kauf nehmen, weil sie dennoch zum Beispiel inhaltlich was mit einholen können, was die sonst nicht können. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in dem digitalen Kongress gerade sind, für mich fallen gerade viele Formen der Partizipation weg, die mir sehr wichtig sind und die ich jetzt auf jeden Fall vermisse und erleide. Umgekehrt kriegt man aber mit, dass es vielen Leuten scheinbar auch viel Gutes bringt. Und die Frage ist, ob man da verschiedene Vorteile aus diesen verschiedenen Formaten zusammenbringen kann oder nicht. Bei mir graut es davor, dass wir komplett digital werden könnten mit den Kongressen in Bezug auf den DGS zum Beispiel. Was man aber wahrscheinlich gar nicht so ganz im luftleeren Raum diskutieren kann, weil wir immer ein bisschen gucken müssen, liegt es an Corona, liegt es daran, dass wir als WissenschaftlerInnen das so wollen, was auch immer.
Jetzt haben wir Weber so ein bisschen überrollt. Also ich wollte nochmal ganz kurz so dieses, also ich meine, vielleicht ist es auch ein Zeichen, ne, wenn man sich mehr darüber unterhält als über den Inhalt. Also ich habe auch das Gefühl, wenn man es zusammenfasst, ging es manchmal ein bisschen so in die Richtung, ich habe damals mit Marianne Weber telefoniert und wir waren uns einig, dass jemand mal das machen sollte, aber die doofen Studierenden von heute wollen alle nicht. Also das war ja ein bisschen schwierig. Das war so, es hatte sehr Düsternes, so nach uns die Sinnflut oder die Verdummung der Welt, so, plus weil vielleicht Dirk Kessler kein Boomer und Go spielen konnte. Was?
Okay, Boomer.
Oh Mann, Leute, ihr und die Insider.
Also okay, Boomer.
Es war die alte Boomer-Diskussion.
Ja. Ich meine, man muss schon sagen, es war die einzige Veranstaltung, die außer der Eröffnungsveranstaltung konkurrenzlos war. Also ich meine, das finde ich immer ganz spannend. Für mich ist das immer eine Message, dass sozusagen der Anspruch sehr hoch ist. Dann denke ich dann immer so, vielleicht ist dann auch das, was ich hören will, größer.
Na, ich glaube, ich fand es zumindest irgendwie dann doch einigermaßen beruhigend. Also ich bin auch mit relativ großen Erwartungshaltungen diese Weber-Veranstaltung reingegangen. Fand auch, dass am Anfang die Diskussion durchaus sehr, sehr spannend gewesen ist. Aber dann war das irgendwann so eine Art von Nekrolog oder Abgesang der Klassiker, der dann halt die ganze Zeit oder fast schon überbetont wurde, was ich dann ein bisschen schade fand. Und wie du es auch schon richtig gesagt hattest, irgendwann war das auch so eine Debatte um die jungen Leute interessieren sich quasi nicht mehr für die Alten, für den Simmel, für den guten Weber und so weiter und so fort. Und anstatt vielleicht auch mal die Frage zu stellen, woran das vielleicht liegt oder welche Themen vielleicht irgendwie gerade näher oder irgendwie stärker auf der Platte liegen. Ich finde das dafür, oder das hat ja der DGS-Kongress im Jahr auch gezeigt, welche Themen vielleicht gerade irgendwie die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwie mehr umtreiben. Deshalb fand ich die Veranstaltung einerseits irgendwie spannend und gut, aber andererseits fand ich das tatsächlich auch nachher ein bisschen schade, wenn man sich nur noch darüber unterhält, ob sich die Klassiker noch gut verkaufen oder nicht.
Ja, aber es gab ja schon auch durchaus ein Bewusstsein dafür, dass vor dem Hintergrund, also es ging ja auch um den Wandel von Curricula, warum ist jetzt hier die Theorieveranstaltung von 4 Semestern auf 1 Semester eingestampft worden und so weiter und so fort. Und dass dann eben nicht mehr so viel Zeit ist, Wirtschaft und Gesellschaft nochmal komplett zu lesen. Da gab es ja ein Bewusstsein dafür vor dem Hintergrund, also einerseits dieser strukturellen Änderung, aber andererseits auch dessen, dass die reine Klassikerlektüre der alten, weißen, männlichen, europäischen Klassiker und so weiter und so fort, dass die vor dem Hintergrund einer ja, eines Neudenkens von Curricula und dann vielleicht auch einer postkolonialen Öffnung der Soziologie und nicht so eurozentrischen Soziologie und so weiter, dass das eventuell auch Einfluss hat. Das wurde ein bisschen mitgedacht und auch immer hin und wieder mal erwähnt. Also die Frage, warum Weber jetzt in Afrika zum Beispiel nicht zentriert wird, das nicht so stark vorher diskutiert wird, oder ähnliche Fragen, ja, warum er in einigen Regionen der Welt auch kritisch als Vertreter eines Modernismus gelesen wird, der jetzt vielleicht über eine bestimmte Lesart, über Parsons, was weiß ich, was daherkommt, die vielleicht gar nicht unbedingt notwendigerweise die richtige ist, aber das wurde ja durchaus mitreflektiert.
Ich würde das jetzt auch nicht so eindimensional gemeint haben wollen. Es ist ja auch eher nachher um die Frage gegangen, wie man vielleicht auch Weber und die Dinge, die er damals halt geschrieben hat, in die Neuzeit übersetzen kann. Also die Problemstellung, das Rüstzeug, das Mythologische im weitesten Sinn, wenn man so will, das begrifflich genauer gesagt, wie man das vor den Fragen, die er damals halt gestellt hat, gegenwärtig halt irgendwie mit einbezieht. Ich fand das insofern ganz spannend, weil, also jetzt mal vielleicht im Vergleich auch zu dieser Schulveranstaltung, die wir besucht hatten, wo der Kaube ja quasi den Vorschlag gemacht hat, doch mehr die alten Klassiker zu lesen und die quasi schon mit in die Schule mit einzubringen, was ja wahrscheinlich dann jetzt mit, also perspektivisch gedacht, ja durchaus dazu beitragen könnte, dass dadurch auch schon frühzeitig Interesse geweckt wird. Aber auch hier steht im Grunde genommen dasselbe Problem. Aber ich fand dennoch auch die Sitzung ja durchaus fruchtbar. So ist es ja irgendwie nicht. Bloß die Frage ist dann vielleicht im Zweifelsfall, sind es wirklich institutionelle Gründe, warum, also jetzt halt eben die ganze Studiumsumstrukturierung, dass die Klassiker nicht mehr gelesen werden, oder gibt es auch noch andere Gründe?
Aber also ich fand die Veranstaltung auch sehr spannend und ich fand es auch sehr positiv. Die hat mich mal, also sehr affiziert sozusagen. Also ich habe auch richtig gemerkt, dass ich sehr aufgeregt war und auch mich viel darüber ausgetauscht habe. Aber was ich tatsächlich ein bisschen schräg finde, also erste Sache ist so, ich würde dem gar nicht zustimmen, dass Weber nicht gelesen wird. Also keine Ahnung, wie das an verschiedenen Standorten in Deutschland aussieht, aber zumindest wir in Berlin haben sehr viel mit Weber zu tun, immer wieder. Wir lesen manche Texte doppelt. Und da finde ich so, wäre die erste Frage so, warum sollten denn Studierende von sich aus Weber lesen, wenn wir sie als Dozierende nicht erstmal auf Weber aufmerksam machen, das ist Nummer eins. Dann fand ich, und das fand ich sehr gut, dass Paul darauf eingegangen ist, dieses Podium war sehr, also scheinbar komplett pro Weber und mit, ich finde, Paul hat ja so ein bisschen mit seiner Frage am Ende, kann man den Weber ein bisschen kritisch sehen, kann man zum Beispiel sagen, Weber ist manchmal vielleicht auch problematisch oder was auch immer, also allein diese kleine Provokation, so könnt ihr potenziell euch kritisch zu Weber äußern, wirkte, fand ich, dass das Podium darauf reagiert hat, im Sinne von so, na, wenn, dann liegt es daran, dass er nicht übersetzt ist oder schwer zu übersetzen ist. Und das ist so ein bisschen so, ach kommt Leute, es muss euch doch möglich sein, eine kritische Perspektive zu Weber zu entwickeln, und Kritik heißt sowohl die eine als auch die andere Seite zu beleuchten. Und Weber ist schwer zu lesen. Und ich fand auch schön, im Chat kam ja zum Beispiel die Frage auf die Musiksoziologie von Weber. Kann man nicht kapieren, wenn man die Musiktheorie nicht verstanden hat? Und das ist, glaube ich, ein möglicher Schlüssel. Wir brauchen verschiedene Übersetzungstätigkeiten in Bezug auf Weber. Wir brauchen Weber-Interpretation, um vielen Leuten überhaupt erst die Möglichkeit zu geben, Weber zu kapieren oder zu erschließen. Und an der Stelle war das Podium so ein bisschen zu einseitig so. Und das fand ich fast ein bisschen schade, dass man da nicht noch ein bisschen mehrseitig aufgehen kann. So.
Total. Also ich fand das Panel, ne, das hätte vielleicht irgendwie ein bisschen diverser besetzt sein können. Weil ich meine, das hat irgendwie so ein, ich glaube, so ein Fragedruck erzeugt, weil wenn selbst quasi ein Systemtheoretiker, ne, dann irgendwie Weber abfeiert, da ist irgendwo dann eine Schieflage drin, wenn es darum geht, hier geht es um den Stand von Weber. Also ich meine, wo waren die Poststrukturalisten, die Posthumanisten, die Systemtheoretiker, die sagen, den Scheiß brauchen wir nicht, ja? Soziales Handeln kannst du in der Pfeife rauchen. Die Sinnfrage kannst du irgendwie, ne, die wird ja dauernd so. Das ist doch alles, also das bildet dann den Diskurs halt nicht ab, ne? Und das, dann wäre es, sage ich mal, als eine von vielen Veranstaltungen sicher okay gewesen. Aber als die eine, das Zentrum, ne, da hätte ich doch ein bisschen mehr irgendwo Dissens mir gewünscht. Und was finde ich vielleicht, also das ist eher ein anderes Ding noch als letztes, warum wird das halt nicht so sehr gemacht, ne? Das kommt, da kommt mir manchmal ein bisschen, fehlt mir da die Reflexionsfähigkeit des Soziologischen auf das eigene Tun anzuwenden. Denn ich meine, wie sind Journals aufgebaut? Die beginnen nicht mit Theoriediskussionen, die beginnen mit Findings und der Forschungsliteratur und die beginnen mit den letzten 5 Jahren, was ist da passiert? Und natürlich kann man dann, siehe, wir hatten es in einer der letzten Sitzungen, im Crate-Digging, ne? Man kann dann wieder was in Weber entdecken und kann damit einen guten Punkt machen, aber es ist nicht sozusagen das täglich Brot des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin heutzutage.
Welche Crates, ganz kurze Antwort, wäre, also welche Platte wäre denn Weber, also welcher Musiker?
Oh Mann, René, du willst doch was, sag, was du sagen wolltest.
Ja, eigentlich. Nein, also,
ja, Theresa, wie wir das Klassiker sind, dann ist es wahrscheinlich Wagner.
Nein, das ist, glaube ich, so irgendwas, wo halt irgendwie, es irgendwie nur ganz wenige gibt, die ist irgendwie, alle finden es toll, es ist ganz, ganz wichtig, das ist irgendwie, wahrscheinlich ist es sowieso Pink Floyd oder so, ne? Das finden nur ganz wenig scheiße.
Ja, aber gedacht,
aber das ist oh Leute, ich fand den Wagner, ja, das ist eine sehr hübsche Idee, eine fiese Spitze, gefällt mir.
Ja, nein, aber zurück zu meinem Kommentar, ich wollte noch mal kurz auf dem, weil Theresa gerade meinte, naja, Weber lesen wir doch alle. Die Frage ist so, ja klar, lesen alle irgendwie Wissenschaft als Beruf, den Objektivitätsaufsatz vielleicht gerade noch, dann irgendwie Politik als Beruf und dann nochmal die protestantische Ethik und die Einführung in Wirtschaft und Gesellschaft. Aber wer hat Wirtschaft und Gesellschaft ganz gelesen? Musiksoziologie liest man vielleicht auch eher als, hast du es ganz gelesen? Musiksoziologie liest man, glaube ich, auch eher als Special Interest, genauso wie die Religionssoziologie, wenn man in dem Feld wirklich arbeitet. Und ich bezweifle, dass alle Religionssoziologen das gelesen haben. Und die Diskussion kam ja auch aus dem Kontext sofort, aus dem Kontext derjenigen, die jetzt die Gesamtwerke, ja, diskutiert werde, wurde, war eher so, dass wer hat denn hier das Gesamtwerk gelesen und wer kauft, das kam mir dann irgendwie die Klage, dass die Gesamtwerke ja keiner kauft, ja, also wer hat denn die 4 Jahre Zeit, um das Gesamtwerk einmal komplett zu lesen und dann nochmal zu lesen, damit man es dann verstanden hat, ja, so, und dann jeden einzelnen Aspekt sich nochmal zusammengefasst hat, also wer hat das und vor allem, warum sollte man das, also wie Paul ja gerade schon angedeutet hat mit den Karrierewegen, ja, also der Punkt, ich bin gleich fertig mit der Punkt mit den Karrierewegen ist, die Posten der Weber-Kenner, die darüber eine Karriere bauen konnten, die mag es vielleicht geben, die sind auch wichtig, aber die sind ja besetzt. Da sitzen jetzt die Silberrücken drauf und wissen alles. Die haben 30 Jahre sich mit Weber beschäftigt. Und dann kommst du als kleiner Doktorand und Doktorandin und sagst so, ja, ich möchte jetzt hier auch Weber-Experte sein. Ja, wo fängst du denn an? Ja, ich meine, du musst mit einem neuen Zuschnitt kommen, dann hast du vielleicht eine Chance, gelingt aber ganz wenigen und dann suchst du dir halt eine andere Nische.
Ich möchte auch gar nicht jetzt komplett den Redezug übernehmen, aber ich finde, wenn man fragt, wer Wirtschaft und Gesellschaft komplett gelesen hat, das geht so in die Richtung wie, hast du das Telefonbuch auswendig gelernt oder hast du das Wörterbuch komplett durchgelesen? Und das ist genau die Frage so, inwiefern sind manche Werke nicht Werkzeuge, die an bestimmten Begriffsbaustellen notwendig sind? Und ich weiß nicht, also auch so wie das mit den Paragraphen geschrieben ist, das ist jetzt nicht gerade ein lockerer, also es ist kein Roman, wo man denkt so, jo.
Ja, aber trotzdem würde ich ja sagen, gibt es ja Leute, die das lesen. Ne? Also ich selber.
Ja,
ne?
Das ist der Punkt.
Der Punkt ist, man kann doch nicht von Studierenden erwarten, dass sie diese Werksausgabe, erstmal ist ja schön, ne? Kann man sich ja mal ein paar Weihnachten, ne? Braucht man sich nichts anderes wünschen, als immer diese Werksausgabe. Oh, hurra! Irgendwie der Band mit den Annotationen. Ich habe drauf gewartet. Also das ist vielleicht dann auch ein bisschen zu viel des Guten. Wenn man interessiert ist, weil man seine Masterarbeit, weil man in der Doktorarbeit, ja, dann fängt man ja an zu buddeln. Also ich habe auch schon die verrücktesten alten Texte ausgebuddelt. Und, oh, Dirk Kessler, Überraschung, klar, ich habe sie auch gelesen und ich bin jetzt auch noch nicht bei den Alten. Ich muss mich aber übrigens korrigieren. Ich meine, Velvet Underground ist total bescheuert. Natürlich ist Weber Elvis Presley der King. Das ist ja vollkommen klar. Weil auch, glaube ich, an Elvis Presley vieles noch unentdeckt ist.
Vor allem, genau, wir kennen die Todesfälle gleich vergleichen, das passt
auch. Die spanische Grippe versus sozusagen
Burnout.
Ja.
Nee, das ist
die spanische leichte Tendenz. Ja, aber so leichte psychische, naja, also ich meine, da kommt schon einiges zusammen. Aber
hatte meine, Heidelberg ist Elvis
hat keine Berliner Phase, oder?
Naja, ja, aber okay, der war ja, ja, zumindest in der Armee, ne? Von daher, das wäre. Nein, aber Heidelberg und Graceland finde ich auch, die Analogie zieht.
Ich finde noch, also was ich da noch kurz als Moment hatte, ist so, ich hatte bei dem Podium so ein bisschen das Gefühl, dass ein Parsons-Effekt eingetreten ist. So, also du hast Leute, die sich über Jahre, also ich hatte das gerade schon gesagt, man kann es nochmal aufgreifen, die sich über Jahre, Jahrzehnte mit diesem Klassiker auseinandersetzen und wirklich breit sein Werk en Detail irgendwie diskutieren, rezipieren etc. Und der Clou ist, wer so lange Zeit in Weber investiert hat und den Onkel endlich versteht, der muss natürlich auch Anhänger, Anhängerin werden. So. Und das hatte ich auch so ein bisschen dieses Gefühl. Also entweder gehört man zu diesen Groupies gerade dazu, weil offenbar war diese kritische Distanz in dem Moment ein bisschen viel gewesen. Ich fand es sehr angenehm und sehr schön von der Session, dass da konkret Studierende adressiert wurden. Aber es war auch wunderbar, dass im Chat sofort darauf rezipiert wurde, dass so aus der Kanone geschossen, Pistole geschossen, die Studierenden sich vielleicht nicht äußern können. Und dann kam aber doch so Stück für Stück die Nuance auf, dass es halt nicht so leicht ist oder dass man auch gar nicht erwarten sollte von Leuten, dass sie so in Liebe zu diesem Klassiker zergehen, ergehen.
Ja, ich meine, den Jailhouse Rock kennt jeder irgendwie, aber so die verborgenen Perlen, die hat halt nicht. Es geht ja nicht darum, dass man es nicht versteht bei Weber, sondern es geht einfach darum, dass es halt auch viel ist.
Ja, und dass man halt überlegen muss, wo man irgendwie anfängt und was da halt irgendwie auch begeistert. Also es ist ja nicht so, dass wenn du den Objektivitätsaufsatz in die Hand bekommst, erstmal jubelst. Ja, da stellt sich schon auch mal irgendwie im zweiten Semester eine ordentliche Portion Trauer ein. Wenn du denkst, da musst du dich jetzt halt in die nächsten 20 Jahre lang durchwälzen und dann bist du irgendwie Soziologe. Nichtsdestotrotz muss ich vielleicht noch, wollte ich zumindest ergänzen dazu sagen, dass ich schon finde, dass wie so vieles auch in der Soziologie schon auch davon abhängt, dass du halt irgendwie auch die entsprechenden Expertisen im Haus hast. Und wenn du halt irgendwie in der Uni bist, wo Leute halt irgendwie auch sich intensiv mit Weber auseinandergesetzt haben und geben dazu Seminare, dann entwickelt man schon auch ein gewisses Interesse daran, weil du irgendwie sehen kannst, okay, da gibt es Leute, die begeistern sich dafür. Es setzt aber natürlich schon auch ein bisschen voraus, dass die Leute auch ein bisschen Charisma mitbringen. Ne? Und abgesehen davon war Weber am Ende, wenn ich mich recht entsinne, nicht auch ein bisschen verrückt. Also ging es ihm am Ende nicht auch ein bisschen schlecht? Oder täuscht mich das jetzt?
Also doch eher eine Grufti-Band. Also doch eher die Peschmaut.
Nee, du musst ja, schon was Altes, du musst schon irgendwas aus dem Anfängen der Popmusik nehmen, sonst funktioniert das nicht.
Das muss
der King sein.
Aber was Ajit gerade nochmal gesagt hat, also so wie ich das mal gehört habe, und ich weiß auch zu wenig darüber, aber ist Weber nicht auch so ein bisschen auch an Erschöpfung einfach gestorben? Also die Frage ist auch, inwieweit dieser Mensch durch und durch auch Vorbild sein soll, muss so. Und also diese Überhöhung, also dieses Sakrosankte ist ja auch so ein bisschen, ja, wir wissen, dass der wichtig ist. Einer der Gründerpapas der Soziologie, wir nehmen den sehr ernst, wir können ein paar Definitionen von ihm brav auswendig und wir wissen, dass wir ab und zu bei ihm nachgucken sollten, müssen nicht ab und zu, je nachdem welches Thema man hat, sogar permanent, meinetwegen. Aber hey, Leute, wir machen noch Wissenschaft und das fand ich ganz schön, dass auch öfter mal dann darauf verwiesen wurde. Natürlich brauchen wir eine gewisse Problemangemessenheit. Wir müssen gucken, was, wann, wie, wo, in welchem Kontext da Sinn ergibt. Aber also, ja, ich fand es ein bisschen zu überhöht, auf jeden Fall.
Wobei ich es ja schon auch so ein bisschen auf Weber gerichtet irgendwo. Das vielleicht nur eine Ergänzung noch. Also dieses Klassikersterben, das hat mich nicht so ganz losgelassen. Ich finde, dass die Klassiker extrem präsent sind. Und ich meine, wir reden dann auch von Simmel. Ich meine, man kommt natürlich in jedem guten Vortrag oder auch in jedem guten Wortbeitrag immer auf Simmel zurück. Damit ist man auf der sicheren Seite. Nichtsdestotrotz sind diese Leute halt noch sehr, sehr präsent. Wir zitieren sie, wir lesen sie immer noch. Wenn wir über Raum reden, wenn wir über den Körper reden, sie sind ständig da. Vielleicht ist das bei Weber ein bisschen anders, weil er andere Themen bedient. Vielleicht ist das auch das Problem, wenn man vielleicht irgendwie diese starke Zuspitzung auf Weber hat heute. Ja.
Welcher Musiker wäre Simmel? Eine Frage an Paul.
Das hatten wir doch das letzte Mal schon. Da habe ich doch schon gesagt, dass Simmel die Kings sind. René, hörst du mir denn überhaupt
ach,
zu?
Ach so, oh.
Und wer es mag.
Vielleicht ist dann, also wenn jetzt muss er natürlich, wenn Analogien, ne, dann müssen sie irgendwo korrekt sein. Also wenn Simmel die Kings sind, dann muss ja Weber die Beatles sein und dann ist klar, dass Dürkheim die Stones sind. So, das wird alle Strukturalisten freuen. So. Dann wäre natürlich Marx, relativ klar, Buddy Holly, so. Ne?
Leute, ihr outet euch auch alterstechnisch gerade grandios. Also bei mir wäre ich auf jeden Fall
komplett anders. Die Jugend sollte auch mal die alte Musik hören. Die soll nicht immer irgendwie
Cardi B. Simmel ist Kollege, ja? Und
schau mal die Klassiker. Da kann man sich auch schon mal die 55 CD-Box von Elvis Presley zulegen und da erstmal ein paar Monate mit verbringen. Und wenn man dann irgendwie auf die bei der Wahl bei der Jugendtanzliste oder so für den Schulball oder so da Elvis anbringt und dann halt nicht gewählt wird, dann ist das ein Problem der anderen Schüler und nicht von dem, der mit der Elvis-Platte rumläuft.
Aber richtig. Ich muss sagen, aus meiner Zeit des Musiknerdtums, das ich ja irgendwie ein bisschen leider abgelegt habe, da kennt man das doch, ja, dass man dann irgendwie sagt so, ah, der Musiker, da hat man dieselben Ahnengeschichten der Musik, dass dann immer alle sagen so, ah, du magst also die und die Musik, ja, dann musst du aber die gehört haben, die sind ja ganz stark von denen beeinflusst. Hast du eigentlich, wenn du jetzt At The Drive-In hörst, hast du eigentlich Fugazi gehört, ja, und was weiß ich was, ja, also solche Sachen, dann damals, dass man noch nicht so leicht rangekommen ist, dann muss man mit sich, oh, von denen reden alle, die sind irgendwie toll und so, da gab es noch viel mehr Geheimwissen, ja, das ist natürlich jetzt auch mit diesen jetzt endlich veröffentlichten Gesamtausgaben, die man sich vielleicht noch nicht leisten kann, ja, da ist man dann auch in diesem Geheimwissen mit dran, aber ist vielleicht alles aussterbend jetzt.
Auf jeden Fall landen wir gerade bei den feinen Unterschieden, Leute. Und also milieumäßig können wir hier langsam ein richtiges Porträt abgeben. Was wir übrigens schön wieder zu Weber zurückführen könnten. Das nächste, warum kann man Weber so schlecht lesen? Also das Historische haben viele aufgemacht, so, aber echt, also als Studentin, man war nicht dankbar, Weber lesen zu sollen. Ich will abgeben.
Nein, ich meine, wir können alles ja jetzt noch weiter auf dem... Wir können ja noch weiter auf dem Weber rumreiten, aber wir können vielleicht doch sagen, zumindest würde ich das als Zusammenfassung dieser der letzten 10 Minuten nehmen, dass es schon auch ein bisschen eine Ehrenrettung der Klassiker war, oder?
Also haben wir aber sind sie denn bedroht? Sind sie wirklich tot? Sind sie wirklich irrelevant? Ich habe die Kessler-Romane alle gelesen, brav in meiner Freizeit damals. Das war meine Romanlektüre, alle Klassiker irgendwie sich anzugucken und ein bisschen zu ergründen und so. Sie sind nicht, also keine Ahnung, also bei uns in Berlin sind sie nicht tot. Das Weber, unsere ganze Organisationssoziologie von Arnold Windeler ist so Weber wichtig zentriert. Wir spielen mit Weber Memes. Jeder kennt Weber. Also ich weiß nicht, Weber, das ist einer der wenigen Anschlusspunkte, wo du Leute aus anderen Disziplinen darauf ansprechen kannst und die so, ja, den haben wir auch kennengelernt, den habe ich sogar im Abi schon gelesen und so. Also es ist nicht so, also sind sie tot? Sie sind nicht tot zu kriegen, sie sind Untote.
Das ist ein schönes Schlussstand vielleicht für Weber.
Ja, der Untote Weber. Gut,
wir müssen ja auch irgendwann, also was mir noch dazu auffällt, ist, ich merke immer sozusagen bei den Veranstaltungen, vielleicht wird man da so ein bisschen selber renitent, wie sozusagen wie ältere Menschen selber wird man selber renitent quasi in den Veranstaltungen.
Renitent.
Genau, das trifft ja auch ganz gut. Nein, aber ich merke, dass ich vor allen Dingen die coolen Sachen oder die mich mitnehmen dann oder die empirisch spannenden Sachen, die kommen dann eben oft von jungen Leuten. Ne? Also ich habe auch cooles, ich habe einen sehr schönen von Felix Krell, einen schönen Vortrag zu Twitch gehört, also der jetzt nicht nur einfach so Twitch und da ist es halt, sondern einfach auch coole Dinger da dran gezeigt haben, die jetzt auch Leuten, die mit Twitch vertraut waren, sozusagen neu waren. Ne? Und da finde ich es dann aber schade, dass dann in den Sessions quasi, wenn du dann durch die Teilnehmerliste guckst, ne, das guckt, also da lässt sich jetzt auch keiner irritieren, sondern das sind dann eben auch junge Leute, die das irgendwie halbwegs verstehen. Und da findest du dann leider, finde ich, kaum sozusagen, ne, irgendwie so auf einer höheren Ebene quasi Leute, die da drin sind. Das finde ich schon spannend, wie sich das irgendwie verteilt. Ne? Also betrifft einen ja selber
auch. Darf ich fragen, wie es bei dem Vortrag weiterging? Da habe ich leider nur den Anfang gehört. Das hat mich so ein bisschen an das, was Heiko gemacht hat. Heiko Kirschner, der Live-Streaming sich angeschaut hat und dann so aufgebaut, geschaut hat auf dem Bildschirm, okay, was sind die verschiedenen Sachen, die da verschaltet sind, so mit so einem Knorzentina-Background so ein bisschen. Aber da ging es ja dann eher so um die Clips, die aus Twitch präsentiert werden, oder?
Ich würde jetzt nicht direkt darauf, das frisst vielleicht zu viel Zeit, aber wenn ich diese Session im Gesamten, ne, mit den Clipkulturen nehme, was ich sehr spannend fand, ist, dass man selber sehr stark reflektieren muss, was sind eigentlich mal die Vergleichsebenen, ne? Also weil es kam immer so dieses, wenn du dann das Digitale hast, das ist mir auch in vielen anderen Sessions aufgefallen, ne? Wenn du das Digitale hast, dann erscheint dir auf einmal alles vom Digitalen irgendwie besonders, ne? Wir haben jetzt einen digitalen Kongress und auf einmal scheint jetzt die Tatsache, dass Leute da zu sehen sind und sich mit ihren Kacheln repräsentieren, besonders, aber auf einem normalen Kongress tun sie es ja auch. Und das fand ich ganz spannend dort irgendwie, ne? Dass dieses, wenn man sozusagen das Digitale versus das Offline-Leben nimmt, dann erscheint das irgendwie so. Wenn man aber dann in den Digitalen die Schattierungen nimmt und dann vielleicht Twitch mit Facebook oder bestimmte andere digitalen Praktiken vergleicht, dann wird es auf einmal unheimlich viel differenzierter. Und was ich an dem Twitch-Vortrag ganz spannend fand, ist, dass ich meine, alle reden immer davon, ne? So Wechselwirkung, Auflösung von Publikum und Produzenten und so richtig haut das dann irgendwie doch nicht hin. Irgendwie, also siehe auch hier, digitaler Kongress, der tut nicht, da kommen keine Prosumer oder so. Du hast die Leute, die labern und du hast die Leute, die gucken zu und die haben ihre Kacheln aus und die bestimmen, wer irgendwie eine Frage stellen darf. Also die Asymmetrien bleiben irgendwie doch da. Und irgendwie an diesem Twitch hat er das, finde ich, ganz gut an so Sachen gezeigt, wie diese, wie man wirklich ernsthaft Co-Produktion sozusagen in diesen digitalen Medien fassen kann. Also wo zeigt es sich halt wirklich diese wechselseitigen Beeinflussungen, die Responsivität, ne? Also all die, sag ich mal, all die Hülsen, die da immer rumfliegen, wirklich mal mit empirischem Material zu füllen und zu zeigen, wo sind auch die Grenzen der Koproduktion, weil Asymmetrien eben doch drin bleiben, ne? Und da nicht irgendwie die Gesellschaft der Gleichen im Digitalen zusammenmeandert und irgendeinen Wisdom of a Crowd-Scheiß macht, ne? So. Und das fand ich eigentlich, sag ich mal, mega spannend, wenn man das weiterdenkt über, also nicht nur weiterdenkt im Theoretischen, sondern erstmal auch diese Begriffe, mit denen wir spielen, so ein bisschen füllt. So. Und das fand ich eigentlich wirklich ganz cool. Und das mit den Clipkulturen fand ich sowieso einfach interessant, weil wir quasi irgendwie Twitch hatten, wir hatten Unboxing-Videos, wir hatten irgendwie so YouTube-Channels, wir hatten aber eben auch ganz klassisch Hip-Hop-Musik-Videos. Und das war ein schönes Potpourri aus dann doch Divergenten, worin sich dann irgendwie wieder die sozusagen wieder irgendwie dann so eine Gemeinsamkeit da drin findet. Und das hat mich irgendwie sehr, fand ich sehr spannend, weil ich das nicht in jeder Digitalitätssitzung hatte, ne? Das wird immer so draufgeklatscht und dann macht man halt dann doch was und am Ende kommt gar nicht raus, so, ne, außer Behauptungen des Neuen oder so, wird es eigentlich dann immer nicht argumentiert oder so ein bisschen mit Leben gefüllt. Und das ist, glaube ich, dann wirklich eine ernsthafte und auch eine mühsame Arbeit, die da drin steckt. So viel vielleicht dazu. Habt ihr denn noch irgendwas Cooles gehört, wo man jetzt noch sagen muss? Ansonsten.
Du meinst andere Sessions?
Ja, ansonsten, ich meine, so viel war ja nicht. Ne? Wir können auch, ist die Frage, ob wir jetzt schon den Blick nach vorne werfen. Also ich habe schon noch ein paar Sachen rausgesucht, die interessant sein können.
Mich hat, das hätte ich letztes Mal schon erzählen können, aber ich fand die Ad-Hoc-Gruppe zum Thema Schlaf, von der hatte ich ja sowieso schon ein paar Mal irgendwie erzählt oder die kurz erwähnt. Ich fand die sehr interessant, es hat große Freude bereitet, aber auch heute werde ich mich nicht dazu hinreißen lassen, zu versuchen, da einen großen Bogen zu schlagen und das irgendwie zu versuchen, das zusammenzufassen. Aber das war toll, man sollte nochmal in den Abstracts nachgucken und die aktuellen Forschungen irgendwie im Blick behalten, weil das ist ein wirklich interessantes Thema, um soziologisch zu erschließen. So. Also achso, und ich könnte auch noch was dazu sagen. Ich kann es auch lassen.
Ja doch, bitte. Ich bin sehr Schlaf interessiert.
Warum ich Schlaf als soziologisches Thema so faszinierend finde, ist, dass man behaupten könnte, dass Leute, wenn sie schlafen, ja mehr oder weniger bewusstlos sind oder ohnmächtig so. Ja? Und aber aus einer handlungstheoretischen Perspektive, so im Kontext Schütz-Luckmann, hätte ich große Lust, Schlaf auch als Handeln oder sogar als Interaktion irgendwie zu ergründen. Und was ich zum Beispiel sehr interessant finde, wenn Leute in der Öffentlichkeit schlafen und man sie beobachtet, dass man sieht, dass sie sich trotzdem an soziale Etikette halten können. Ja, das Räuspern hatte ich jetzt geoutet. Aber zum Beispiel, wenn man Leute in der U-Bahn beobachtet, dann kippen die ja nicht um oder so. Oder wenn man merkt, wenn die mit dem Kinn so ein bisschen einnicken, dass sie sich wieder aufrichten etc. Und vor dem Hintergrund finde ich sehr spannend, dass Akteure durchaus sozial schlafen, und zwar sozial handeln schlafen. Oder wenn man das aus einer Interaktionsperspektive soziales Handeln betrachtet, finde ich es auch interessant, wenn Leute kuscheln zum Beispiel in Beziehungen oder sowas. Da merkt man durchaus, dass Leute auch im Schlaf ausdrücken können, ob es gerade gut läuft oder nicht. Und ey, das ist so, also Darius hat dann das auch aufgenommen, inwiefern das jetzt eigentlich eine Lehrstelle in der Soziologie ist und das ein Thema eines Ärgernisses ist, aber ich glaube, wir sollten es in eine handlungstheoretische Reichweite holen und am liebsten würde ich dazu forschen, aber ich bin auch noch mit meiner Promotion beschäftigt. Aber lass uns den Schlaf einholen. So, ich gebe ab.
Du bist doch einfach nur faul und willst schlafen. Ethnographie des Schlafens.
Autoethnographie des Schlafens. Eine lebensweltanalytische Ethnographie des Schlafens. Ja, das ist gut.
Ja, ich sehe das kommen. Das mir fällt niemand besser für einen als du.
Ja, du vielleicht, René.
Ich habe das Schlafen überwunden. Also zumindest das, ja. Egal.
Da fällt mir noch ein, das finde ich wirklich.
Ja?
Achso. Nein, ich finde das wirklich spannend. Kennt ihr diesen Übermann-Sleep-Cycle? Ich habe mich mal eine Zeit lang damit beschäftigt und es hat mich gereizt, aber dafür mag ich Schlaf zu sehr. Das ist quasi sozusagen irgend so ein Typ, der hat, da geht es um Schlafeffizienzsteigerung, ne? Und der Übermann-Sleep-Cycle ist quasi, da schläfst du im Kern nur 3 Stunden die Nacht und musst dafür dann aber alle 3 Stunden irgendwie 15 Minuten nickern. Weil sonst bist du total fertig. Und wenn du diese 15 Minuten nicht erwischst, dann bist du quasi irgendwie so halbtot, ne? Und das Coole daran ist, das eine ist, das ist erstmal eine extreme Maximierung von Zeit, weil du gewinnst quasi, du schläfst dann zusammengenommen irgendwie 4 oder 5 Stunden sozusagen und bist halt effizienter. Das Problem ist, was viele Leute berichten, das erste ist, nämlich ein soziales, die anderen tun das nicht, das heißt, du bist alleine und das macht manchmal keinen Sinn. Und vor allen Dingen, wenn du schlafen musst, tagsüber, dann ist das quasi sozusagen nicht unbedingt erlaubt, aber die Leute berichten dann quasi so von so sehr lebendigen Träumen und so. Und das fand ich auch immer so hinsichtlich dieser Rationalisierung, da sind wir wieder bei Weber, der Rationalisierung, nur im okzidentalen Reich konnte sich quasi überhaupt der Übermann-Sleep-Cycle sozusagen entwickeln.
Ja, das war auch super spannend. Es gab einen Vortrag, der halt eine historische Analyse sozusagen als Schlaf, als Ressource für wissenschaftliche Reflexion zum Beispiel zugänglich macht. Und wer hat es erfunden? Wer hat wieder am meisten Geld investiert, um Schlaf zu beforschen, war natürlich das Militär. Und dann wurde es auch sehr interessant, so wie man Soldaten dazu bringt, effizienter zu schlafen, damit Friendly Fire nicht zu sehr sich auf die eigenen Gruppen halt ausdehnt, etc. Das war sehr spannend. Und natürlich ist es auch sehr spannend zu gucken, welche sozialen Formen Schlaf in verschiedenen Zeiten der Geschichte einnimmt. Und da war zum Beispiel eine Sache, dass, weiß ich, im Mittelalter etwa, dass es gar nicht üblich war, 8 Stunden oder am Stück zu schlafen, sondern zum Beispiel, dass man auch kürzere Schlafphasen haben kann. Und dann war dann ein anderer Beitrag, war zum Beispiel, wie in Ratgebern zur Babyerziehung, Sozialisation, das Schlafen vermittelt wird und wie sich da verschiedene Modelle verändern. So, soll ich jetzt eigentlich meinem Kind beibringen, 8 Stunden am Stück zu pennen, oder ist es okay, wenn mein Kind alle 3 Stunden mal wegdieselt, so, keine Ahnung. Super spannend. Ich habe so ein bisschen, so kennt ihr das manchmal, dass man so Lust hat, so die Sachen gar nicht so wegzugeben und man selber so neugierig darauf ist, sie selber zu ergründen, aber manchmal muss man loslassen. Ich lass los.
Jetzt hast du auch gerade die Lust in mir geweckt, weil ich war vor ein paar Wochen im Schlaflabor, was auch eine lustige Erfahrung ist. Also wenn du da irgendwie Elektroden an den Kopf kriegst und dann wie so ein Cyborg aussiehst, mit Sensoren an allem, überall, also bist vollgepackt mit Sensoren und dann beobachtet dich noch jemand in der Kamera die ganze Nacht lang und auch interessant. Aber ich wollte eigentlich vom Schlaf noch zum anderen Grundthema kommen, ob wir vielleicht noch über die Sprachsoziologie sprechen wollen, wenn der Schlaf jetzt abgehandelt wäre.
Do it.
Ja, so war das intendiert. Leg los, sprich.
Nee, ich lass dich dann gleich weiterreden, keine Sorge. Aber ich fand das tatsächlich eine ganz interessante Session. Also zum einen ist also die Grundidee, die Sprachsoziologie wieder ein Stück weit in die Soziologie zurückzuholen, nachdem sie ja im Grunde schon irgendwo in den, wenn ich mich täusche, korrigiere mich bitte da, aber so in den 70er Jahren vielleicht irgendwie so, sagen wir mal, sie war nie richtig da, sie war aber auch nie richtig weg, sie ist eigentlich ständig irgendwie präsent, aber trotzdem irgendwie auch in Vergessenheit. Das ist so ein bisschen ambivalent. Sie taucht halt in ganz vielen verschiedenen Teilen der Soziologie halt auf, also methodologisch sage ich das Stichwort Konversationsanalyse, wir finden sie in der objektiven Hermeneutik und trotz alledem hat sie halt so gewissermaßen, ich sage jetzt mal, an Relevanz eingebüßt, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass man irgendwann stärker mit Begriffen gearbeitet, wie Kommunikation, mit der Zunahme der Bedeutung an Materialität und so weiter, hat sich das natürlich irgendwie auch verändert. Und was jetzt Hubert und Silke stets halt versuchen, ist gewissermaßen die Sprachsoziologie wieder mit auf die Platte zu bringen, was ich finde, was irgendwie ein ziemlich gutes Anliegen ist. Ich hatte das beim vorletzten Podcast auch schon mal gesagt, dass zumindest mein Eindruck ist, dass Sprache doch trotz allem oder trotz all der Dinge, mit denen wir uns gerade irgendwie auseinandersetzen, also Körperlichkeit, Materialität, Technik, Digitales, dass Sprache doch irgendwie in unserem Diskursraum eine ziemlich große Rolle spielt und dass es, wenn es um die Umdeutung halt von Begrifflichkeiten geht, begrifflich damit verbunden natürlich auch dann Geschichte, dann finde ich, könnte die Sprachsoziologie auch in kritischer Weise eine durchaus wichtige Rolle spielen in dem Kontext. Und das wäre vielleicht noch eine Dimension gewesen, die man hätte behandeln können, fällt mir gerade so ein. Ja. Also eine Art von kritischer Sprachsoziologie vielleicht.
Ja. Ich fand das Anliegen auch total wichtig. Und ich meine, der Aufschlag hier, das aus der Perspektive des kommunikativen Konstruktivismus und Sprache also auch als Objektivation zu begreifen und als vermittelndes Glied zwischen Subjekt, Subjekt, Objekt, das wurde ja dann auch nochmal pointiert, kritisiert von Joachim Renn. Aber ich weiß auch nicht, ob das da, ich glaube, da wurde auch ein bisschen voneinander vorbeigeredet. Aber also eine Sache ist mir schon aufgefallen, ich teile den Zugang dazu. Ja, absolut. Ja, das ist ja, ich meine, ich komme ja aus der Schule auch, wie ihr auch, aber die Idee, dass man jetzt, also man hat halt gemerkt, dass man sehr schnell von Sprache dazu gekommen ist, Sprache, gesprochene Sprache, also sprechen im Sinne von Konversation und dann eben die anderen Objektivationen und dann auch noch Architektur und so weiter mit reinzunehmen. Aber die Frage ist, also ist es dann, also sollte man nicht einfach dann Kommunikation sagen und Sprache dafür reservieren, was wirklich Sprache ist? Also ist es dann wirklich Sprachsoziologie oder betreibt man nicht eigentlich eine Kommunikationssoziologie? Über das Begriffliche wurde ja auch gesprochen. Und hat das dann, sollte wirklich die Untersuchung der Sprache auf Sprache reservieren und die anderen Aspekte als genauso wichtig zu erachten im Sinne einer breiteren Kommunikationssoziologie. Also nicht umsonst, und das ist mein letzter Kommentar dazu, lehnen wir ja auch, also es gibt ja das böse Wort der Körpersprache, das wir innerhalb der Sozialwissenschaften ja nicht verwenden, weil es eben nicht Körpersprache ist, sondern nonverbale Kommunikation, was eben keine Syntax und keine eindeutigen Bedeutung, also mehr oder weniger eindeutigen, zuordnenbaren Bedeutungen folgt und so weiter, auch ab. Ja? Also wenn sich wer Körpersprache sagt, der outet sich ja als Nicht-Kenner der Interaktionsforschung. Also ist da diese Ausweitung des Sprachbegriffs so zielführend?
Aber der soll, wie? Du hast jetzt gerade schon auf die Begriffsdimensionen abgezielt, was ja interessant war, wurde ja aufgegriffen, dass Sprache selber halt ein großer Konstruktapparat sozusagen ist und dass Sprache halt nicht per se existiert, sondern dass es eine entsprechende wissenschaftliche Betrachtung derselben braucht, um zu sagen, dass wir von Sprache als eine losgelöste, eigene, trennbare Einheit sprechen. Und das war ja, also so wie ich das verstanden habe, war ja das genau die Idee, dass man das mit verschiedenen Formen von Materialität, Objektivation rückbindet und aufpasst, dass wenn wir das in eine soziologische Reichweite bringen, dass wir das wieder in eine handelnde Perspektive vielleicht involvieren müssen oder so. Das ist das Gefährliche, wenn man versucht, Vorträge zusammenzufassen.
Nein, das war ja, ich fand, es war ja auch durchaus tricky, die Veranstaltung, und die war auch nicht ganz unkomplex, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und ich meine, ein Anliegen bestand ja auch darin, oder ein Vorschlag, den Hubert Knoblauch und Silke Stets geäußert hatten, war ja schon der, dass man da sagt, man will quasi nicht wieder dort zurück, wo die Sprachsoziologie mal irgendwie angefangen hat, sondern man möchte sich gewissermaßen also vor dem Hintergrund neuer Gegenstände und Fragestellungen halt mit Sprache auseinandersetzen. Das Problem ist halt nur, dass wenn man halt wahnsinnig gutes Geräusch gerade, Entschuldigung, ich habe mich irritieren lassen. Nein, das Problem ist, glaube ich, nur, dass wenn man dann quasi Begriffe gebraucht wie Kommunikation oder vielleicht auch kommunikatives Handeln oder auch was anderes, dass dann vielleicht der Sprachbegriff zusehends halt dann oder zunehmend verschwindet. Und dann ist dann die Frage, ist es dann noch Sprachsoziologie oder ist es dann doch wieder etwas anderes oder eine Art von Kommunikationsforschung? Also vor dem Hintergrund fand ich diese Session insgesamt ziemlich spannend, dieser Session, also den Vorträgen zuzuhören und den Leuten.
So, wo wir wieder beim Turn-Taking sind.
Es gab diesen Moment doch, wenn ich mich recht entsinne, auch bei der Diagnoseveranstaltung, oder? Wenn ich mich da hat da auch irgendjemand ganz heftig Wasser eingegossen. Das kann man hören, wenn man sich dann nachher nochmal also das kann man sich ja bei YouTube anschauen.
Das war das mit der Zeitdiagnosengeschichte, dass das Wasser sich schon gut anhört. Das war in meinem Fall gerade tatsächlich ein Mikrofoncheck, liebe Leute. Das war natürlich ganz im Interesse dieses Podcasts. Who's next?
War das jetzt ein kommunikatives Handeln mit deinem Eingießen des Wasserglases?
So sieht's aus. Vergesst nicht, genug zu trinken.
Vielleicht nur noch ein letzter inhaltlicher Input, aber ich will jetzt auch gar nicht so intensiv noch über eine Session reden. Aber was ich halt interessant fand, vielleicht so ganz allgemein, wenn das Thema der Materialität halt irgendwie aufgekommen ist, das ist natürlich jetzt nicht sonderlich überraschend vielleicht oder sowas, aber dass die theoretischen Bezugnahmen, also wenn man halt in einer Session drin sitzt, die sich damit auseinandersetzt, doch extrem stark irgendwie aus dem Posthumanismus kommen, aus ANT, aus den Praxistheorien und dass ich so phasenweise, also wenn es dann irgendwie auch darum ging, dass man mal gefragt hat, wo ist denn jetzt der Wissensbegriff, handeln wir noch oder handeln wir nicht, dass das aber eigentlich eine Perspektive ist, die mir so ein bisschen unterrepräsentiert scheint, was ich ziemlich spannend fand, was aber natürlich dann auch die Diskussion nochmal in eine andere Richtung bringt.
Finde ich aber auch. Also ich gehe ja auch immer gerne in die Materialitäts-Sessions, weil so Material Culture ja auch ein bisschen so ein Thema bei mir ist. Und ich bin auch eigentlich immer ein bisschen frustriert, dass da Leute wirklich ein bisschen so argumentieren nach dem Motto, und da hatte ich halt ein Ding in meiner Forschung und da habe ich halt dort Latour. Und man denkt halt so, Alter, was soll denn das? Nein, das ist so, wie wenn er schon mit den Dingen mitgeliefert wird, ne? Da habe ich einen Walkman gekauft und da war auf einmal das Buch dabei.
Was hier wäre eine Gelegenheit,
Weber zu lesen. Das ist die Systemeinstellung sozusagen.
Hier wäre eine Gelegenheit für einen René-Rant. Also diese dauernde Latour, ich meine, ich bin ja irgendwie Latour-Freund, aber auch irgendwie, ich habe immer den Eindruck, und da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen unsachlich, aber also ich meine, ich Theresa ja auch, aber ich habe ja auch Techniksoziologie studiert, ja, ist jetzt schon eine Weile her, und da haben wir irgendwie jedes Semester ein Naturreferat gehalten, ja, so immer kam überall Natur vor und Techniksoziologie und was ist das Materielle und so weiter und so fort, ja, und dann war man damit irgendwann fertig, dachte ich, ja, gut, jetzt kennen wir es. Und dann kommen diese Techniksoziologie und Latour irgendwo in den anderen Standorten angekommen. Ja? Und dann haben die das auch alle für sich entdeckt. Und plötzlich kommen lauter Leute um die Ecke und sagen, oh, wir machen jetzt auch Materialität, wir machen jetzt hier auch Latour und so weiter und so fort. Und dann ist man dann vielleicht auch so ein bisschen, denkt sich, ja, wir haben das doch jetzt schon die ganze Zeit gemacht. Warum kommt denn das jetzt schon wieder um die Ecke?
Also du bist sozusagen eigentlich nur neidisch. Ich habe eher das Gefühl, dass wirklich, dass das den Materialitäts... Nein, ohne, also ich hätte jetzt eher eine sachliche Sache. Ich glaube schon, dass es einfach...
Das ist vielleicht sogar was dran.
Aber da Paul sagt jetzt was Sachliches.
Nein, da reden wir vielleicht ein andermal drüber. Das hat ja hier jetzt nichts zu suchen. Und ich glaube sowieso, ne, Theresa, also die Gesamtreflexion müssen wir, glaube ich, in die nächste Session...
ja, leider. Ja. Also nicht leider, ja, nein, gar nicht. Nein, gar nicht leider. Voll gut.
Es gibt noch so viel zu holen und ich meine, es gibt noch irgendjemanden, der Herrn D. und Herrn B. toppen muss und vielleicht kommt das noch. Wir haben auch nicht gedacht, dass es kommt und es wird kommen. Ansonsten kann ich vielleicht, also wollen wir so ein bisschen...
Was wollen wir? Was wollen wir?
Paul versucht, die Kurve zu kriegen.
Was noch Spannendes kommt.
Ja.
Wir müssen aber nicht.
Ach so, also in die Richtung.
Ich weiß, ich hätte noch eine letzte Frage, ob jemand noch irgendwie, vielleicht können wir es auch ganz schnell abhandeln, und zwar zur Mittelbauversammlung, ob es da noch irgendwas Spannendes zu sagen gibt. Also ich fand da eigentlich, also ich finde, dass der Mittelbau sich jetzt eigentlich ganz gut etabliert hat in der DGS. Ich fand irgendwie diesen einen Kommentar, dass man da ja vielleicht auch ein bisschen auf Krawall gebürstet sein müsse und dass da viel personelle Fluktuation aufgrund von Konflikten gab, ganz interessant. Das bleibt jetzt aber ein bisschen indexikal. Ich weiß jetzt auch nicht genau was drüber. Ja.
Gut.
So viel dazu nachlesen.
Diese Indexikalität reproduzieren
wir. Also ich war, glaube ich, insgesamt 50 oder 60 Leute da. Also ich meine, ich habe jetzt an der Veranstaltung auch nicht komplett teilgenommen. Ist mir bei Teilen angehört, was ich ganz interessant fand. Man hat sich halt auch nochmal Insichten aus anderen Fachdisziplinen wie der Geschichtswissenschaft geholt, unter anderem, die darüber berichtet haben, wie die Mittelbauarbeit irgendwie aussieht. Und es war dann schon irgendwie auch teilweise so ein Stand, dass das, was in der Soziologie schon passiert, irgendwie auch ziemlich gut ist, also auch schon ziemlich elaboriert, was da abläuft. Aber wahrscheinlich könnte man es irgendwie damit zusammenfassen, dass es gestern doch auch einigermaßen harmonisch zugegangen ist. Das war zumindest irgendwie mein Eindruck. Was ja nicht heißen soll, dass man alles gut findet.
Paul. Aber das finde ich sehr, ja, das finde ich, also das, ich war, diesmal habe ich es nicht geschafft, weil ich dann einfach, ne, so nach Vortrag und Session-Hosting einfach irgendwie und Bäcker sozusagen, zumal ist mein Handy ausgegangen, ich hatte Bäcker sozusagen auf dem Ohr. Und dann ist das halt ausgegangen, deswegen habe ich es nicht geschafft. Aber was mich immer so ein bisschen skeptisch, also ich stehe der ganzen Mittelbausache immer so ein bisschen skeptisch gegenüber. Ne? Sollte man ja vielleicht nicht. Das eine ist, man geht da hin, ja, und da sind 50 Leute, es sind 2000 Leute auf diesem Kongress, wahrscheinlich mindestens 1000 Mittelbauler, und dann sind da 60 Leute, die dann irgendwie so eine Mittelbauvertretung sozusagen für sich vereinnahmen. Und das Spannende ist, ich meine, ich war da nicht letztes Mal, sondern das davor, glaube ich, als es in Bamberg war. Ich glaube, da gibt es auch so eine Idee, die haben eine bestimmte, also die das drehen, ne, die haben eine bestimmte Idee davon. Die ist auch sehr gewerkschaftlich interessiert, und ich weiß noch, am Anfang gab es wirklich auch Diskussionen, braucht es das überhaupt? Ne? Also was ist überhaupt, der Mittelbau beinhaltet Leute, die irgendwie eine entfristete Stelle, akademischer Rat, die 50 sind und beinhaltet aber auch den anfangenden Promovierenden. Und die Frage, die ich mir immer stelle, wenn die dann jetzt auch noch irgendwie in sozusagen per Quote überall rein sollen, ne, tut das nicht einen extremen Druck wieder auf den Mittelbau ausüben, dass er jetzt den Scheiß auch noch mitruppen muss, ja? So, also verliert man dann ein Berufungsverfahren oder sonst wo, weil man nicht irgendwie sich ins Konzil wählen lassen hat oder so. Das sind auch Dinge, die dabei, glaube ich, immer wenig berücksichtigt werden. Und ich glaube, die vor allen Dingen auch deswegen wenig berücksichtigt werden, weil diese 60 Leute, die da sind, halt doch einen starken Bias haben. Ist immer so mein Eindruck, ne? Und man muss dann denken, was ist eigentlich mit all denen, die nicht da sind? Ich sehe da quasi kaum so einen Hardcore-Journal-orientierten Quanti oder so. Die sind da wenig vertreten und die sind aber auch mehr. Wo, ne? Und die Frage, die man sich dann stellen muss, sind schon, warum sind die nicht da? Und da wird dann schon eine Form von Wissenschaftspolitik gemacht, die da, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das uns irgendwie so mega gut tut, dass da jetzt ein Mittelbauler noch bestimmen kann, ob der nächste Kongress dann, weiß ich nicht, Hypermedialität oder irgendwie Gesellschaft in der Zerreißprobe oder was auch immer heißt.
Ich habe dazu ganz viele Ideen. Die Frage wäre sogar, wie weit wir das aufnehmen alles können. Ich frage mich erstens, ich glaube, die Mittelbauversammlungen waren doch auf den kopräsenten Kongressen stärker besucht als jetzt die digitale Teilnehmendenanzahl, oder? Also das ist ja so die erste Frage, die ein bisschen im Raum steht. Das ist ja so, weil keine Ahnung, könnte man jetzt überlegen. Das nächste ist, was ich glaube, ich finde, was du hier ansprichst, ist ein ganz typisches, klassisches Problem von politischer Gruppenarbeit. Also wer repräsentiert hier auf welche Art und Weise wen? Und also aus allen politischen Kollektiven, die ich kenne, hat man immer das Problem, für wen redet man hier? Darf man jetzt hier Partei Wort ergreifen für was? Und vor dem Hintergrund muss man einfach auch, also ich bin da immer so, dass ich großen Respekt vor den Leuten habe, die bereit sind, ihre Freizeit zu opfern, was auch immer, Sachen zu riskieren und sich zusammenzutun und zu gestalten und irgendwie was zu bauen. Und vor dem Hintergrund ist dann immer eher die Frage, so wer ist da bereit, sich wie mit zu involvieren? Und das ist ja auch ein Thema im Mittelbau, dass die Frage ist, ob Leute, die gerade promovieren, die gerade habilitieren, die gerade prekär beschäftigt sind, ganz systematisch ist natürlich auch schwer haben, sich da politisch zu aktivieren. Und vor dem Hintergrund ist es ja auch wertvoll, dass ein paar Leute sich wieder auf diesem Altar opfern sozusagen und zu versuchen, da eine Stimme zu entwickeln. Was dann, also das nächste wäre dann halt dieses Klassendenken, was vielleicht problematisch ist, dass wir uns als abtrennbarer Mittelbau vielleicht konstruieren müssen sollen. Keine Ahnung, also das ist so ein bisschen diese Identitätsfrage. Was macht man, wenn wir uns als Mittelbau konstruieren? Auf der anderen Seite ist genau die Frage, wie man da eine Form von Beteiligung bauen kann. Wie kann man mitreden? Wie kann man die Bedürfnisse einer Statusgruppe repräsentieren, diskutieren, zu Wort kommen? Und das greift vielleicht auch nochmal das auf, was ich in der letzten Folge aufgegriffen habe, dass ich finde, dass die Studierendenschaft für mich, also es kann total an meiner subjektiven Perspektive liegen, aber dass die Studierendenschaft für mich zum Beispiel zu wenig präsent ist. Und wir als SoziologInnen sind schon in der Lage festzustellen, dass bestimmte Akteursgruppen nicht da sind, nicht sichtbar sind, obwohl wir wissen, dass sie existieren. Und da müssen wir auf jeden Fall Wege finden, dass die Wege, die wir haben, potenziell kritisch sind oder zu kritisieren sind. Ja, aber das kann ja trotzdem nicht die Antwort darauf sein, nicht aufzutreten. Und dann tun sich dann so Rattenschwänze von Themen dazu auf, ja.
Nein, total. Also Entschuldigung, da stimme ich dir auch zu. Das ist, ich glaube, bei mir kommt das daher, dass sozusagen in diesen Anfängen der Mittelbauvertretung, das ist jetzt auch schon 2-3 Kongresse sozusagen her, ich das Gefühl hatte, dass es immer sehr stark um letztlich um das Thema geht, worum es geht. Wir sind alle verschissen nochmal prekär beschäftigt und das ist irgendwo auch mit verbleibender Verweildauer, ja, also mit irgendwie Ende 30, Anfang 40 noch nicht zu wissen, ob man das machen darf und vor allen Dingen dann mit einer Vita rauszugehen, die niemanden interessiert, wie viele lustige Rezensionen und Sammelbände und Journals man geschrieben hat. Also sozusagen, dass im Kern dann immer irgendwie die Beschäftigungsverhältnisse stehen und die Frage ist, ob die DGS sozusagen überhaupt der Adressat für diese Art Fragen sind. Es gibt natürlich eine Menge andere Mittelbaufragen, die durchaus relevant sind. Und ich glaube, das ist sowas, da merke ich, da bin ich sozusagen über diese 2-3 Dinge, die ich das verfolgt habe, doch eher immer ein bisschen enttäuscht worden und hatte dann so das Gefühl, okay, es nimmt mich halt nicht mit. So. Ich finde es trotzdem immer wichtig und interessant und versuche das halt zu verfolgen.
Ja. Na, ich halte zumindest auch solche Organe für insofern relevant, als dass sie einfach irgendwie auch Organe der Selbstvergewisserung sind. Also unabhängig davon, dass sich Themen höchstwahrscheinlich wiederholen, hat natürlich die Selbstvergewisserung auch schon eine Relevanz und Bedeutung. Das Frappierende und Erschreckende wahrscheinlich daran ist, dass sich die Themen auch über die letzten Kongresse im Grunde trotzdem immer wiederholen. Also wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast. Ne? Ob das am Ende dann aber wirklich politisch weiterträgt oder ob es Leuten vielleicht sogar manchmal schadet, sich irgendwie so ins Licht der Öffentlichkeit zu stellen und dann halt irgendwie auch gleich zu Recht also gegen prekäre Verhältnisse beispielsweise einzutreten oder für bessere Arbeitsbedingungen und dergleichen. Das steht dann vielleicht manchmal auch nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich denke zumindest schon, also ich kann das nachvollziehen, aber ich glaube schon, dass es das braucht.
Nein, also na, und das nächste, vielleicht kann man auch nochmal aufgreifen, was interessant ist. Also wir selbst, also so weiß ich, kenne ich zumindest aus den Gesprächen mit euch, wir erleben ja auch alle, wie wir diese Statuspassagen erleben und wir merken, wie sich unser Habitus verändert in Bezug auf unsere wissenschaftliche Tätigkeit. Dinge, die uns auf einmal vermeintlich leicht fallen, wo wir gerne verdrängen, dass uns das als Studierende total fix und alle gemacht hat oder auch als wissenschaftliche Mitarbeitende etc. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, nicht schlecht, sich solche Institutionen, Organisationen einzuhandeln mit Absicht, die einen immer wieder daran erinnern, dass sich diese wissenschaftliche Landschaft, je nachdem aus welcher Perspektive man drauf guckt, unterschiedlich auftut und dass diese Konflikte oder dass die Themen, die wir diskutieren, über all die Jahre immer wieder da sind, ist ja genau das, dass das ein Kampf ist, der nicht aufhört sozusagen. Und da brauchen wir dann halt dieses Politische. Und das ist der Clou. Wir haben es da mit einem mehr oder weniger politischen Organ zu tun und dazu gehört halt aufzutreten. Und wenn wir da was anders haben wollen, müssen wir halt selber da aktiver auftreten und mitgestalten. Das ist ja auch nicht so, dass wir dem gegenüberstehen. Also wir können ja eine Akademie ausgründen zum Mittelbaum. Scherz, ganz schlechter Scherz, aber man kann auf jeden Fall ja da aktiver mit auftreten und auch versuchen, andere Formen zu entwickeln.
Also um das vielleicht, ich will jetzt gar nicht so defensiv klingen oder so. Nee, ich will nur sagen, also um das zusammenzufassen, ich finde schon auch Mittelvertretung, ja. Ich finde halt diese Quoten in den höheren Gremien sozusagen fragwürdig. Und ich finde halt sozusagen die Frage dessen, also baut das nicht irgendwie so eine Gegnerschaft auf, ne? Die Professoren wollen uns ja alle gar nicht entfristen, diese Säcke oder so. Nee, was soll das? Also warum wäre das so ein bisschen, ne? So, das sind so Dinge, wo genau das, was du gesagt hast, müssen wir das zuspitzen, eine Sache ist, die, also wenn ich es jetzt zuspitzen würde, sage ich, ich glaube, das wird von einer bestimmten Gruppe Mittelbauler getragen, die da eine Bühne haben. Und ich kann es einfach nur aus Frustrationssachen erkennen, weil ich sozusagen ein, zwei Mal so eine kritische Meinung geäußert habe. Und das wurde dann sozusagen entweder irgendwie so, ne, so wegdiskutiert oder wenn dann die Mittelbauvertretung im Konzil gesprochen hat oder bei der oder bei irgendeiner Versammlung, dann wurde da immer wird da immer auch politischerweise notwendig eine große Einigkeit behauptet, die ich nicht sehe. Ja, es geht ja nicht nur um mich, sondern ich sehe sie nicht. Ja, und das finde ich dann so ein bisschen und dann ist auch die Frage so, muss man da jetzt sozusagen mitlaufen, bloß um da diese politische Einheit irgendwie sozusagen mitzutragen? Da weiß ich noch nicht wofür. So.
Ja, also ich möchte das auch nochmal aufgreifen. Ich will auch gerade gar nicht, es geht gar nicht darum, das, was du sagst, gerade als nicht gerechtfertigt oder so abzutun. Ganz im Gegenteil, ich finde die Kritik, die du formulierst, super wichtig, weil es auch nicht schwer ist, irgendwie ein Gespür dafür zu entwickeln, wer da sich auf welche Art und Weise beteiligen kann. Aber das ist ja das Angenehme, dass durchaus das mit zum Gegenstand gemacht wird. Aber es ist genau die Frage, wer ist denn da eigentlich nicht sichtbar, warum? Und kann man Wege schaffen, wie das ein bisschen diverser ist, sodass da auch du zum Beispiel oder ich mich besser repräsentiert fühlen. Aber der Clou wäre wahrscheinlich, da dürfen wir so lange nicht meckern, wie wir da selber nicht aktiv auftreten. Das ist das Fiese und Ungemütliche daran.
Ja. Also ich führe das jetzt, das führen wir dann später off-topic quasi aus, weil ich glaube, wir müssen so ein bisschen die Kurve kriegen, damit es nicht mega lang wird. Ich könnte sozusagen der Wetterbericht für die kommenden Tage, ich hätte da was. Ja, wahrscheinlich.
Mach doch mal.
Gibt noch ein paar spannende Sachen. Ich denke auf jeden Fall morgen, weil mich das immer noch sozusagen interessiert, anhaltend finde ich die Ad-Hoc-Gruppe zur Datenqualität von Digital Trace Data mega spannend, weil das ja nochmal sozusagen Digitalisierung in so einen speziellen Rahmen setzt. Dann natürlich Sektion Wissenssoziologie, irgendwann muss sie ja auch mal vorkommen. Wissen, Wahrheit und Digitalität finde ich irgendwie auch spannend. Wissenssoziologische Analyse digitaler Wissensregime. Die beiden Veranstaltungen sind ja jetzt zeitgleich. Ich gehe wahrscheinlich zu Digital Trace Data. Und den habe ich noch für Donnerstag, denn auch da gibt es noch Sachen. Das eine passend quasi zum Kongress. Ich würde sagen, das ist eigentlich, wahrscheinlich haben sie es deswegen an den letzten Tag gesetzt. Die Kongressreflexions-Ad-Hoc-Gruppe, nämlich Stress, Überforderung, Entfremdung, neue Spannung und Leidenserfahrung in der digitalen Arbeitswelt. Und ich meine, wo waren wir? Wir sind hier, wir sagen ja auch immer, der Kongressbesuch ist auch Teil unserer Arbeit. Und ich glaube, Stress, Überforderung und vor allen Dingen auch Entfremdung haben wir alle sozusagen mitgehabt. Könnte witzig werden. Falls man da nicht hin will, gibt es natürlich noch auch ungefähr ähnlich freudig die Ad-Hoc-Gruppe zu unterapokalyptischer Spannung, Kollaps und Kollektivität im globalen Klimaaktivismus. Damit endet es so richtig on a high note quasi mit ganz optimistischen Perspektiven. Aber das sind so die Sachen, die ich noch ganz interessant finde.
Ja, und wenn du jetzt gerade den Wetterbericht vielleicht in Bezug auf den Kongress gemacht hast, könnte man jetzt noch Weltallwetterbericht über Sonnenstürme berichten. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie es mit dem Podcast weitergeht. Wir werden auf jeden Fall noch eine Folge vor uns haben, wo ich zum Beispiel gerne nochmal darüber diskutieren würde, was heißt für uns jetzt, dass wir einen digitalen Kongress hatten und was wünschen wir uns für die Zukunft? Vielleicht greifen wir das auf und dann könnte man auf jeden Fall auch noch im Podcast darüber diskutieren, wie dieses Metaformat weitergeführt werden kann, wird, soll oder nicht. Und ich habe jetzt gerade schon, ich weiß nicht, das sollte man vielleicht nicht auf Band sagen, aber ich bin fast schon am Überlegen, im Fall der Fälle brauchen wir noch zwei Folgen. Weil wir müssen auf jeden Fall dieses Revue passieren lassen des Kongresses, möchte ich mit euch auf jeden Fall nochmal bequatschen.
Wir können vielleicht so diese zweite Folge oder die Folge nach dem Kongress, die können wir so als Geheimfolge vielleicht teasern irgendwie. Vielleicht kommt dann
Brauchen wir ein geheimes Passwort oder so.
Vielleicht gibt es noch Nachschlag oder so. Ja?
Oh, yeah.
Mit ja, Sahne. Es gab ja auch noch eine Idee. Eine Idee, die können wir dann eventuell auch noch, cremig, die können wir dann aber eventuell auch noch, die können wir aber eventuell, ich hab mich rausgebracht.
Versuch's doch nochmal.
Also die Frage war, ob wir, wenn wir weitere Folgen machen, also ich hatte mal so ganz unverbindlich, ohne euch zu fragen, gefragt, ob wir eventuell auch noch Gäste dazu holen. Aber das können wir später besprechen. Das
kommt aber dann du hast nicht uns gefragt. Wen hast du
denn? Ja, also sag doch mal, wen hast du denn? Wen holst du denn hier noch mit rein?
Nein, das besprechen wir.
Doch, tease doch mal ein bisschen Leute an. Die wollen das doch jetzt hören. Mein Gott.
Endlich mal, dass jemand hier. Zeig mal deine Kontakte.
Das kann ja dann nur Verlusterfahrungen. Nein, das sind einfach. Das sind ja Leute, Freunde und Bekannte von uns. Die kennt ihr auch. Und also, das besprechen wir beim nächsten Mal und danach. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt hier Feierabend machen.
Mach das mal.
Ja, war schön.
Schönen Feierabend.
Ich finde cool. Ja. Echt gerne, bis du mich noch eingeladen hast, muss ich sagen.
Wollte gerade sagen, wir sind
zaubert, wenn wir auflegen. Also von, können wir jetzt die Aufnahme stoppen? Ich sage jetzt mal, von Netflix lernen oder nee, von J.R.R. Martin lernen heißt ein Kapitel immer mit einem Cliffhanger beenden. Cliffhanger.
Muss dann einer von uns sterben? Das wäre ein
bisschen hart. Stimmt ihr mit dem Serientod, das finde ich jetzt nicht so schön.
Ich drücke jetzt auf das Stoppen der Aufnahme, ja?
Nein, noch nicht. Wir sagen noch nicht.
Ich stoppe jetzt.
Tschüss.
Eins, zwei, drei. Tschüss.